Hallo und herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe 49. Ich bin wie immer Simon am Mikrofon und auch heute wieder in der halbknienen, quasi religiösen Position vor euch, mein geliebtes Publikum, um einen Diskurs abzuhalten, dessen Wahrheitsgehalt sich vielleicht später überprüfen lassen wird, aber der Diskurs ist doch an sich einfach so schön und gibt mir so viel Lebenskraft. Ich wüsste gar nicht, was ich heute sonst machen sollte, wenn ich jetzt nicht diese Möglichkeit gefunden hätte zu podcasten. Dann wäre mir schon wieder so langweilig und das wäre ja auch nicht schlimm, wie ich da meinte mit Bezug auf Nietzsche. Aber manchmal ist es einfach so, dass man in so einer produktiven Phase ist und ich heute schon wieder weitermachen musste. Nur einen Tag nach der Aufnahme von Folge 48, die auch ganz schön mitreißend war. Vor allem diesen Teil über Streich, den fand ich so genial. Den Clip von Streich, den ich da kommentiert habe. Und da steckt viel drin, habe ich gesagt. Ja, das eine, was ich damit noch meinte, war Streichs Aussage, der Fußball wird folgen. Wird folgen, ja. Das hat für mich schon so eine leicht zweifelhafte historische Konnotation gehabt, im Sinne von Führer befiehl, wir folgen. Aber sicher nicht so gemeint von Streich, nur interessant, dieser Clip im Gesamtkontext von seinen Aussagen, was ich dann über die Demokratie gesagt habe, war sehr wichtig, dass es auch im 29er-Podcast von Wolfgang mal so angebracht wurde, ja, die Jüngeren würden ja heute nicht mehr so viel auf die Demokratie geben und das sei ja schon ganz schön erschreckend. Und da frage ich mich halt, ja, aber vielleicht ist es einfach nur ehrlicher bei den Jüngeren, die nichts mehr zu erwarten haben von diesem System. Denen gesagt wird, eure Rente wird mal 600, 700 Euro betragen. Die Altersarmut ist einprogrammiert. Könnt ihr gleich Flaschen sammeln gehen. Aber jetzt halt erst nochmal 50 Jahre arbeiten. Aber dann, ja, kriegt ihr eine Rente, die nicht ausreicht. Die Jungen also, die nichts zu erwarten haben von diesem System, können es hier vielleicht einfach offen aussprechen. Und die Älteren, das ist das Problem. Die 50 bis 60 bis Mitte 60-Jährigen, die Boomer-Generation ist halt so die, wo ich sehe, die wünschen sich eine starke Hand, einen starken Führer, so wie es bei Streich eindeutig oder zweideutig rauskam. Ja, im Verschwörer-Duktus, wirklich im Verschwörer-Jargon hat Streich da seine Absichten eigentlich klar kundgetan oder zumindest ja, hat er wohl für Mittäter geworben, um hier die Demokratie umzustürzen. So habe ich das jedenfalls da rausgelesen. Aber okay, was ich meinte mit dieser Generation, die hat also extrem viel Reichtum angehäuft, jetzt zur Zeit des Wirtschaftswunders geboren und dann in einer Phase, wo man ja, wo es wirtschaftlich gut lief in Deutschland, haben sie dann ihr Berufsleben verbracht und jetzt so viel Reichtum, deshalb hat auch so viel Angst, das zu verlieren. Und das ist immer das Schlimme, was der Kapitalismus auch den Reichen vor allem antut, dass er ihnen diese Angst einflößt. Du könntest auch abstürzen und für die ganz unten sind, ist es vielleicht noch nicht mal so schlimm. Ja? Also die müssen das halt jeden Tag erleben, wie es ist, mit wenig Geld auszukommen und da sparen zu müssen, sich Dinge nicht leisten zu können. Aber immerhin müssen ja nicht so viel Angst haben, noch weiter abzustürzen. Ja? Immerhin der Arbeitslosenempfänger kann sich sagen, ja, tiefer kann es jetzt auch nicht mehr runtergehen. Und die eigentliche Gefahr für unsere Demokratie, für unser politisches System, sehe ich in den Leuten, die wirklich viel zu verlieren haben und so genau in dem Alter wie Streich sind und dann mal so über die Demokratie reden, ach ja, ist ja ganz schön, dass wir die haben, aber vielleicht ja, schauen wir doch lieber nach Asien, wie die mit der Pandemie umgehen. Wow, das wäre eigentlich hier, das sind eigentlich die Musterschüler, daran müssen wir uns orientieren. Ja, und so ein Diskurs, wie es heute schon ganz normal ist, vor allem in dieser Altersgruppe, nämlich das war ganz normal, das so zu sagen, ja, ist für mich schon eigentlich ein unzweifelhaftes Anzeichen dafür, dass diese Leute die Demokratie beseitigen wollen oder vielleicht selber nicht den Mut dazu haben, dafür zu arbeiten, aber sich das gern wünschen würden, dass jemand anders mal die Drecksarbeit übernimmt. Und ja, weiß ich nicht, wie sich das vorstellen. Also das ist einfach nur erbärmlich, was ich da sehe in dieser Altersgruppe gerade. Und ja, von dem her war auch meine Bemerkung zu verstehen, dass man als Kommunist da eingreifen muss, nicht mal nur wegen der Utopie, sondern wirklich um dagegen anzuarbeiten, was schon längst im Gange ist, dass die Demokratie längst wieder auf dieser Spur ist, in einen Faschismus umzukippen mit einer größeren Wirtschaftskrise, ist das eine reale Gefahr, der wir uns stellen müssen und wo wir auf jeden Fall klüger sein müssen als solche Leute wie Streich. Aber okay, das war's dann dazu. Ach, Streich, ich mag ihn doch auch so. Als Fußballtrainer sicherlich der dienstälteste Bundesliga-Trainer und hier Freiburg habe ich auch immer gefeiert als Club. Klar, weil ich mich nie mit meiner Heimat identifizieren will. Identität ist auch so ein Thema, ja, dass ich da in Spanisch ausgeführt habe. Dass ich hier auch nicht behandeln will in meiner eigentlichen Muttersprache, weil es zu schmerzhaft ist. Diese Identität hier als Schwabe hat mir auch nie so gepasst und deshalb habe ich mich zu Freiburg hingezogen gefühlt und mich immer gefreut, wenn die den VfB geschlagen haben und freue mich auch diese Saison, dass sie so weit oben stehen in der Tabelle. Aber trotzdem, anhand dieser Pressekonferenz war klar, dass mein Herz dann doch eher für die Eintracht schlägt mit ihrem hervorragenden, sympathischen österreichischen Trainer. Und ja, gut. Aber wir haben heute viel auf der Platte, auf der Palette. Und deshalb müssen wir hier schnell zum Inhalt vorschreiten. Eine kleine Korrektur, was ich da sagte, war natürlich eine kleine Verwechslung. Was ich sagte, die Fühler strecken, meinte ich die Waffen strecken, so aufgehen. Ja? Die Fühler ausstrecken heißt natürlich wie eine Schnecke. Man streckt die Fühler in alle Richtungen, um dann mal zu erkunden, wie ist die Lage. Die Waffen strecken, meinte ich aber in dem Moment. Und da gab es noch ein paar andere Sachfehler, aber die sind mir ja nie so wichtig, meinte ich. Die Fakten sind nicht so mein Thema und sind sowieso heute in der medialen Debatte weit überbewertet. Wenn dann so jemand wie Trump vorgeworfen wird, er würde nicht Fakten genau vorgehen, da kann ich ja nur lachen und sagen, dass er faktisch nun mal die Präsidentschaft gewonnen hat und das einfach schon Zeichen genug seines Erfolgs und seines Könnens ist. Weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt noch seine Faktenbasis kritisieren muss oder ob man nicht eher seine politische Argumentation, seine Strategie kritisieren sollte, wie Agamben meinte, genau, nicht den Wahrheitsgehalt eigentlich richtiger Aussagen anzweifeln, nur weil sie von Rechtsradikalen oder Faschisten wie Bolsonaro kommen, sondern überlegen, in welche Strategie schreibt sich das ein. Warum glauben die, mit solchen Aussagen Erfolg haben zu können? Und warum haben sie damit vielleicht Erfolg? Nun, die Fakten, genau, auf die wollte ich hier nicht eingehen, nur wenn es zwischendurch mal passt. Zur Reichspogromnacht habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich das erwähnt hatte. Wo ich nicht ganz wusste, ob es geschmacklich eigentlich richtig war, diese Gleichsetzung, die ich da machte in Folge 45, aber egal. Interessant, sich hier auch vor Augen zu führen, was ich dann nachgelesen hatte, zu diesem Ereignis, dass ja nicht nur darum geht, dass jetzt einzelne Antisemiten plündern und Menschen ermorden und sich hier ihrem privaten Antisemitismus frei hingeben können, sondern dass in dieser Nacht am 9. November 1938 ganz klar wurde, dass es staatlich so gewollt und so abgesegnet ist, dass das ja von staatlicher Seite auf jeden Fall so das Paradigma ist, dass es das Richtige zu tun, die Juden hier nicht nur im Alltagsleben zu diskriminieren, sondern wirklich auch Gewalt und bis hin zum Mord gegen sie anzuwenden. Also auch physische Gewalt, nicht nur strukturelle Gewalt, dass sie von gewissen gesellschaftlichen Sachen ausgeschlossen werden, sondern wirklich auch physische Gewalt. Und das fand ich nur so interessant, ja, ist halt auch so ein Zeichen dann an die ganze Gesellschaft, auch die, an die Leute, die da nicht mitmachen an diesem Tag und es dann am nächsten Tag nur in der Zeitung lesen, ist es ja auch so ein Zeichen dafür, dass es jetzt wieder normal ist, dass jetzt wieder wie in den Urzeiten ist, dass das Morden erlaubt ist, zumindest wenn es sich gegen diese eine Personengruppe der Juden richtet. Das finde ich auch so interessant in dem Roman von Hemingway, den ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, Wem die Stunde schlägt. Da ging es ja um den Spanischen Bürgerkrieg, aber da muss ich natürlich eins auch korrigieren, was ich in Folge 15 sagte, dass da drei Fronten gegeben hätte. Also meines Wissens gab es jetzt doch nur diese zwei Seiten, halt die Faschisten und dann die Kommunisten, die von Russland auch unterstützt wurden und von vielen internationalen Freiwilligen auch sehr wichtig. Viele Freiwillige aus Deutschland, Italien, aus ganz Europa sind da hingeströmt, auch aus Amerika, wie Hemingway selber, um da mitzuwirken, um zu sagen, wir kämpfen hier für die gerechte Sache auf Seiten der Kommunisten. Und das wäre heute natürlich überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass so eine große Menschenzahl geben würde, die sagen würde, unser biologisches Überleben ist uns jetzt hier mal nicht so wichtig angesichts dieses politischen Kampfs, da müssen wir unser Leben auch einsetzen. Das ist schon ja, sehr, sehr traurig, dass wir jetzt innerhalb von weniger als einem Jahrhundert auf einen völlig anderen Umgang mit dem eigenen Leben uns angewöhnt haben und dass so das heiligste Gut ist und eine politische Idee, die Frage, ob da jetzt Faschismus herrscht in Spanien oder Demokratie oder Kommunismus vielleicht, dass man für diese Frage auch bereit sein könnte zu sterben. Ja, aber worauf wollte ich eingehen, genau, was Hemingway da schrieb, dass die Alten, die Zigeuner, die da auch irgendwie in diesen ländlichen Gebieten waren, wo die Guerillatrupps dann stationiert waren, von denen in so einem Guerillatrupp handelt dann das Buch von Hemingway, der sich hinter der Frontlinie, also in dem von Faschisten besetzten Gebiet aufhält und da also sagte so ein einheimischer Spanier, ja, die Zigeuner hier, die also auch so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft leben, auch so ein bisschen ausgeschlossen sind vom sonstigen Volk, die verstehen jetzt nicht, was der Krieg ist. Die verstehen nicht genau, was da jetzt der Streitpunkt ist, um was es geht. Sie verstehen nur, dass jetzt das Töten wieder erlaubt ist, wie in den alten Zeiten. Und das fand ich sehr eindrücklich. Und ja, auch wichtig, sich diese Überlegung zu stellen, wie ist das eigentlich moralisch zu bewerten, wenn jemand tötet, aber wie diese Zigeuner, ja, was auch ein schlimmes Wort ist, aber ist mir in dem Moment egal jetzt, wie sich diese Zigeuner also da ja, nicht so richtig integriert fühlen und nicht so richtig verstehen, was diese Gesellschaft eigentlich gerade für Kämpfe austrägt. Ja, wie ist das moralisch zu bewerten, wenn jemand dann halt nur so denkt, okay, es ist jetzt wieder erlaubt. Kann man nicht so klar sagen. Aber als zivilisierte Menschen sollte man doch den Anspruch haben, da Maßstäbe zu haben und zu unterscheiden zwischen faschistischen Morden und Kampfhandlung von Kommunisten und Widerstandsgruppen. Aber okay. Da komme ich ja hier sonst schon wieder vom Stöckchen aufs Hölzchen. Ja. Dann ja, das mit Zigeuner meinte ich habe ich jetzt keine Lust, mir darüber Gedanken zu machen, was der richtige Ausdruck dafür wäre, weil ich es einfach so zitiert habe aus dem Kopf, aus diesem Buch. Und daher sehe ich nicht, dass das jetzt ein schlimmes, so schlimmes Wort wäre. Klar würde man es heute nicht mehr selber benutzen in seinem eigenen Sprachgebrauch. Aber jetzt, wenn das halt so drin stand im Buch von Hemingway, dann kann ich das einfach so zitieren. Oder auch in dem Buch von Friedrich Engels über die Polygamie ist da das beschrieben. Verschiedene Stammesgesellschaften in Australien, Hawaii, Amerika. Und da ist auch die Rede von Australnegern für die eingeborenen Australier. Und ja, wenn ich das zitieren würde, würde ich auch nicht das Wort ersetzen, sondern das käme mir wirklich so wie eine sprachpolizeiliche Maßnahme vor. Aber gut, dieses Thema der Political Correctness können wir sicher später nochmal aufgreifen. Zu Robert Pfallers Bücher zurückkehren, die ich ja schon so lange vernachlässigt habe. Aber ja. Zigeuner oder Gitano, glaube ich, auf Spanisch. Vielleicht, ja, stand sogar so auf Spanisch in dem Buch drin. Gitano, Gitana. Jetzt aber will ich hier wirklich einsteigen und habe mich hier vielleicht zu viel vorgenommen. Deshalb bin ich so blockiert und weiß gar nicht, was ich machen will. Am besten spiele ich dann einfach ein Lied. Ja, nun gut. Weil ich jetzt halt auch mich für den Winter vorbereitet habe und wie ich meinte, meine Freundin war da gar nicht so gewöhnt und gar nicht vorbereitet. Deshalb war ich mit ihr einkaufen, auch im Secondhand-Shop, um ihr hier schön dickere Kleider zu kaufen und einen schönen Wintermantel. Und das ist halt, ja, dieses Thema von diesem Lied hier von Macklemore, Thrift Shop, was so viel heißt wie Secondhand-Laden, glaube ich mal. Und das ist halt wunderschön, dieses Lied bringt so zum Ausdruck, dass man da ja auch schon viel erreichen kann. $50 for a T-Shirt, das ist einfach Wahnsinn und da wird man ja ausgenommen und reingelegt von so einem Modeunternehmen, sagt er da, wenn man es doch im Secondhand-Shop auch für 2 Euro kaufen kann. Also ja, sehr richtig hier. Und jetzt bin ich nur drauf gekommen, weil ich an dieses andere Lied von ihm dachte, And We Danced, ist auch schön, jetzt wegen meiner Forderung, die Diskos zu öffnen, aber dachte ich dann doch, jetzt ist das wirklich vielleicht doch nicht so pietätvoll, wenn jetzt die Sterberate so hoch ist bei Corona. Ja, ist, dann kann ich mich ja auch nicht ganz von der gesellschaftlichen Diskussion da abkoppeln, auch wenn sie aus meiner Sicht nicht rational ist. Es keinen Sinn macht, sich daran wirklich zu beteiligen, außer in der Form hier, wo ich mich nur mir selbst stellen muss und hier Sorge zu tragen habe, nur für meine eigene Rechtschaffenheit im intellektuellen Gewissen, wie Nietzsche meint, dass ich da mein eigenes Gewissen dessen, was ich für richtig und für falsch erachte, dass das sauber bleibt, aber sonst in dieser Diskussion. Okay, deshalb meinte ich nur, diese Ambivalenz habe ich da gespürt und deshalb habe ich dann lieber dieses andere Lied hier ausgewählt, was auch sehr gut passt jetzt zum Winter. Da kann man nochmal einkaufen gehen, klar. Die Heizpreise sind teurer geworden. Dass natürlich die dann schade, wenn Leute dann so wenig verdienen, dass sie das so extrem betrifft, ist das wirklich eine unpässliche Situation. Und ja, vielleicht kann der Secondhand-Laden ja helfen, weil es doch auch so modisch sein kann und es doch viel schöner eigentlich ist, zu überlegen, dass man diese Kleider einfach so nach dem Zufallsprinzip ausgewählt hat, einfach was halt da war im Secondhand-Laden und dass man da nicht so wissenschaftlich sich durchstylt und das im Kaufhaus auswählt, was so zusammenpasst, sondern halt ja ökonomisch so sparsam ist und daraus eigentlich ein Kunstwerk macht, wenn man sich kleidet. Damit hören wir dieses Lied und dann geht's aber wirklich los hier. Ja.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like,
damn, that's a cold ass honky.
Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Your Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like,
ah, he got the Velcro.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
Ow.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the ads. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't.
Goodwill. Popping tags. Yeah.
I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible.
Come on, man.
I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
Is that your grandma's coat?
Sehr schön hier. Das ist also der Grandpa-Style hier. Das ist ja sehr passend für dieses Buch von Giorgio Agamben, der auch schon 79 ist und der hier auch sich sehr eloquent äußert und mit einiger Wut da im Bauch schreibt, wie ich meinte, das am Anfang, was so polemisch war. Das war ja richtig gut, wie da diese Wut durchgekommen ist. Ja, deshalb mache ich da vielleicht am besten gleich weiter. Weil, ja, andere sind vielleicht auch wütend, habe ich dann gedacht. Aber wie äußert sich dann eure Wut? Die Wut der Impfextremisten äußert sich jetzt halt auf einzelne Menschengruppen, auf die Ungeimpften, denen da alles zugeschustert wird an Schuld. für die Situation. Und das, ja, ist dann halt eine schlechtere Form der Äußerung aus meiner Sicht, als wenn man das hier so schön intellektuell verarbeitet. Wie Agamben. Ja, deshalb bin ich hier doch noch nicht ganz am Ende, wie ich jetzt dachte, weil da waren noch ein paar interessante Kapitel drin, aber jetzt nicht, ist eigentlich ein dünnes Buch. Das erste Kapitel kann ich vielleicht überspringen. Vielleicht nur das letzte hier, ja? Das ist ja interessant. Der zweite, nicht minder beunruhigende Faktor ist die diffuse Unsicherheit und Angst, die sich in den letzten Jahren in das individuelle Bewusstsein eingeschlichen hat, um von dort aus ein Bedürfnis nach kollektiven Panikzuständen auszulösen. Ein Bedürfnis, dem die Epidemie einmal mehr einen idealen Vorwand liefert. Es hat den Anschein, als würde eine riesige, vom kleinsten Lebewesen verursachte Angstwelle die Menschheit überrollen und als würden die Mächtigen dieser Erde diese Welle lenken und zu ihren Zwecken nutzen. Das Ergebnis ist eine perverse Selbstreferenzialität. Die von den Regierungen verordneten Freiheitsbeschränkungen werden von der Bevölkerung im Rahmen eines Sicherheitsbedürfnisses angenommen, das die Regierungen selbst herbeigeführt haben, um es mit ihren Eingriffen in die Freiheit bedienen zu können. Ja, die Regierungen haben den Bevölkerung das ja ist so eingepflanzt. Ja, du willst doch auch sicher sein. Ja, warum? Warum soll ich unbedingt geschützt werden müssen vor so einem Virus? Ja, kann man dann sagen, du bist hier so jung, das gilt ja nicht für alle, klar. Aber warum soll jetzt auch jetzt jemand, der über 60 ist, noch geschützt werden, noch weitergehend geschützt über den Impfstoff hinaus, der jetzt ja zur Verfügung steht? Ja, wie genau ist das zu verstehen, frage ich mich dann. Müssen wir dann von jetzt ab einfach immer so auf Abstand bleiben zu älteren Leuten? Wo ich ja auch drauf achte, so im Alltagsleben, wenn es geht. Aber vor allem bei Älteren denke ich halt immer, dass ich da so eher einen Bogen drum mache auf der Straße. Aber okay, Infektionsrisiko ist natürlich sowieso kleiner. Sehr viel kleiner an der frischen Luft. Aber ja, das wäre halt... ist halt diese Sache, dieses Bedürfnis existiert ja noch nicht mal nach dieses extreme Sicherheits- und Gesundheitsbedürfnis. Erst die Regierungen pflanzen es einem so ein, um sich dann danach daran bedienen zu können und da irgendwelche Verordnungen, Verpflichtungen durchzusetzen, die man ohne diese Begründung der Gesundheitssicherheit nicht akzeptiert hätte. Aber was ja hier viel wichtiger ist, ist doch dieser Halbsatz hier, ja, von den Mächtigen dieser Erde wird diese Welle gelenkt und zu ihren Zwecken genutzt. Das weist ja auf diese Verschwörungstheorien hin und dann kann ich mir dem gleich mal widmen. Was für mich hier steht, ist absolut einleuchtend, dass die Pandemie ein Geschäft ist, eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, gerade für Bill Gates. Da kenne ich mich jetzt nicht genau aus, aber auf jeden Fall ist seine Stiftung da natürlich mit dabei. Und viele Konzerne, die den Impfstoff herstellen, profitieren ganz eindeutig von der Pandemie. Das ist Fakt. Und es ist auch Fakt, dass diese Konzerne ja Verstrickungen in die Politik haben durch ihre Lobbyarbeit. Und deshalb dieser Satz hier für mich absolut Sinn macht, dass sie diese Welle lenken und zu ihren Zwecken nutzen. Und jetzt kann man hier als legitimer Verschwörungstheoretiker weiter ansetzen und überlegen, okay, vielleicht den Ursprung des Virus werden wir jetzt nicht genau beleuchten können, weil es in China liegt und die Daten von den Chinesen nicht so mitgeteilt werden. Aber egal, gibt ja andere Ansätze für Verschwörungen, dass Konzerne oder Einzelleute diese entstehende Pandemiewelle dann für ihre Zwecke ausnutzen und da Einfluss nehmen auf die Politik, auf die Maßnahmen, auf die Ziele, das so ausgegeben wird als Ziel, eine hohe Impfquote. Davon profitieren natürlich die Konzerne, die den Impfstoff herstellen, wenn es so wichtig ist, unablässig für jedes Land sich mit Impfstoff zu versorgen. Klar, dann sind das Milliarden, die da gezahlt werden und die dann bei diesen Unternehmen landen. Und da ist halt für mich grundlegend diese Frage, was ich meinte, dass der Verschwörungstheoretiker von heute so das ist, was für die Nazis der Jude war. Das klingt ein bisschen hart, aber ist für mich ja, als Stand der Dinge, die Zeit, in der wir heute leben, natürlich werden Verschwörungstheoretik jetzt noch nicht so krass verfolgt. Und es ist vielleicht ja sogar ganz gut, wie Nietzsche da meinte, dass man die Philosophen auch lieber verfolgen sollte, als es auch noch Gehälter zu zahlen von staatlicher Seite und sie auf Lehrstühle an Hochschulen zu setzen. Aber mit dem Verschwörungstheoretiker ist halt grundlegend die Frage, der ist so der andere, der von uns ferngehalten werden muss und dem sich der normale Bürger nicht zu sehr annähern soll. Da muss man natürlich, oder als politischer Mensch, wenn man so die Nachrichten liest oder einzelne historische Vorfälle sich zu Gemüte führt, die irgendwie aufarbeitet und versucht zu verstehen, dann ist man natürlich da dieser Gefahr ausgesetzt zu überlegen, ja okay, wenn ich da jetzt eine gewisse Position einnehme, könnte ich damit mich zum Verschwörungstheoretiker machen, dann in den Augen von anderen mit diesem bösen Wort bezeichnet werden, Verschwörungstheoretiker. Genau, und da ist aber halt für mich meine Position klar, dass das keine Beleidigung ist, sondern eigentlich eine Auszeichnung, als Verschwörungstheoretiker geadelt zu werden, weil das heißt ja, dass man sich wenigstens mal Gedanken macht über mögliche Theorien, wie gewisse Vorfälle in der Realität ausgesehen haben, wie dann die Praxis ausgesehen hat. Um diese Praxis zu erfassen, brauchen wir die Theorie, müssen wir uns irgendwie mental darauf fokussieren, das zu begreifen, das zu rekonstruieren, was da vorgefallen ist, anhand den Bruchstücken, von denen wir sicher wissen, dass sie wahr sind. Und dann gibt es andere Indizien, die nicht so eine klare Aussage treffen können, aber die wir trotzdem auch mit einbeziehen müssen in unser Gesamtbild. Und ja, das ist die Arbeit des Verschwörungsdenkers. Also für mich ist hier einfach dieser Punkt erreicht, mit der Pandemie jetzt zu sagen, diese Leute, die die Nachrichten so lesen, die die Zeitung lesen und die Tagesschau schauen, die leben in einer Parallelrealität. Also wer das so schaut, ja, dem ist nicht zu helfen. Die einzige Hilfe, die ich euch anbieten kann, ist wirklich auszuschalten. Und das war ja auch der Tipp des Aufwachen-Podcasts ganz am Anfang, was sie dann leider selber vernachlässigt haben und sich nicht selber dran gehalten haben. Aber schon nach einem Jahr, glaube ich, war das Fazit des Aufwachen-Podcasts, dass es keinen Sinn macht, keinen Spaß macht, da zuzuschauen und man sich auf lange Sicht nur selber vergiftet durch dieses Gift der immer neuen, immer hysterischeren Nachrichten, das da in einen einsickert. Und ja, deshalb einfach Fernseher ausschalten. Das ist die einzige Medizin, die ich euch anbieten kann und die der Aufwachen-Podcast auch mal hätte einnehmen können. Und wenn sie sich davon vielleicht ein bisschen gelöst hätten, immer nur die Abendnachrichten zu schauen, dann ja, wäre es vielleicht besser, nicht so tragisch dann zu Ende gegangen, wie mir das ja auch immer noch im Herzen wehtut, wie ich da immer betont habe, was das für einen Stich und eine Lücke in meinem Herzen hinterlassen hat. Das tragische Ende dieses Podcasts. Ja, ist das nicht eigentlich sogar auch schlimmer als ein Todesfall bei einem Menschen? Das könnte man jetzt philosophisch fragen. Denn so ein kulturelles Produkt, das ist ja für Tausende, für Zehntausende Menschen ein wichtiger Begleiter in ihrem Leben gewesen, der wirklich diesem Leben was gegeben hat und nicht einfach nur sie gesund gemacht hat, in dem Sinne, dass sie länger leben konnten, die reine Quantität. Ja. Von dem her ist vielleicht auch einfach der politischere Ansatz zu verstehen beim Aufwachen-Podcast, weil bei No Agenda ging es immer nur um Sanity. Da ging es tatsächlich um Gesundheit, dass man gesund bleibt und ja, sich halt von diesem Gewehrfeuer da, von dem Schnellfeuer da in den Abendnachrichten nicht immer so ablenken, nicht immer in Aufregung versetzen lässt, sondern einfach gesund bleiben. Aber das bei No Agenda ist auch ein legitimer Ansatz, aber halt eher unpolitisch, eher so medizinisch begründet. Ja, aber auch wichtig, auch da sage ich, das ist auch für mich so eigentlich die größte Gesundheitsgefahr, diese Nachrichten, die da auf einen einprasseln und so den Geist vergiften. Aber beim Aufwachen-Podcast doch bewundernswert, dieser politische Ansatz und das halt dann, was dann doch zu Diskussionen und Differenzen führt und dann letztlich ging es dann wohl nicht mehr weiter. Aber hier, das ist wirklich ein guter Punkt, über den man nachdenken sollte. Wie schwer wiegt eigentlich der Tod eines Podcasts und was ist das eigentlich für ein Kulturgut? Wie hoch müssen wir diese Kulturgüter bepreisen? Wenn sie dann fehlen, dann merkt man erst. Ja, okay. Könnte ich natürlich das Verschwörungstheorie, da habe ich ja noch nicht mal richtig angefangen hier. Meine Position zu erläutern, sondern einfach, was ich meinte, war, ja, das, was Agamben da schreibt, das geht in Richtung des legitimen Verschwörungsdenkens und ich wollte hier einfach klar machen, dass ich keine Lust mehr habe, wie ich es hier jetzt immer wieder gemacht habe, diesen Begriff zu rechtfertigen, der Verschwörungstheorie, Verschwörungsdenken, sondern ja, für mich ist halt einfach die Situation jetzt, in der wir sind. Der größte Verschwörungstheoretiker ist wirklich der Zeitungsredakteur, der jeden Tag da seinen Schwachsinn aufschreibt und glaubt, dass das irgendwas mit der Realität da draußen zu tun hat, wie die Welt funktioniert. So funktioniert sie sicher nicht, wenn wir da an die Wirtschaftstheorien denken, der Neoklassik, die hier in Deutschland so stark sind, die uns sagen, wie die Wirtschaft angeblich funktioniert. Da ja, muss man einfach sagen, das ist eine Parallelwelt, hat mit empirischen Fakten nichts zu tun. Auch Flasbeck hat ja sicher nicht die perfekte Theorie, aber zumindest sind seine Theorien besser in Einklang zu bringen mit der Wirklichkeit, die wir da draußen sehen. Und ja, deshalb diese Wirtschaftswissenschaft auch, ist auch so eine Parallelwelt, auch so eine Riege der Verschwörungstheoretiker, aber eben der übelsten Sorte und die auch wirklich massiven Schaden anrichten und dafür sorgen, dass Menschenleben zerstört werden. In Ländern wie Südamerika, wie Asien, wo der IWF natürlich immer wieder eingegriffen hat mit seinen Programmen, die dann das Land retten sollten nach einem Bankrott. Aber ja, was das Land immer wieder gerettet hat, sagt Flasbeck, war eben eine Abwertung, dass das einzig Sinnvolle in dem Moment einer so großen Krise. Aber die Sparmaßnahmen, die auf der Neoklassik, auf dem Neoliberalismus fußen, sind kontraproduktiv und es ist aber diesen Leuten egal, dass sie da Elend und Verwüstung im unglaublichen Maßstab anrichten in solchen Ländern. Und ja, okay, das ist dann halt die Realität dieser Verschwörungstheoretiker und damit Leute, die weiterhin an die Verschwörung glauben. Diese Leute glauben halt, die Argentinier zum Beispiel hätten sich verschworen gegen die Lehren der Neoklassik und würden die nur nicht richtig befolgen, aber wenn sie es richtig machen würden, dann wird es ja auch wirtschaftlich bergauf gehen. Aber wenn man halt nach Jahrzehnten immer noch daran festhält und nicht bereit ist, von so einem Verschwörungsglauben abzulassen, wenn er die Realität etwas Besseres belehren will, dann hat es keinen Sinn mehr, mit solchen Leuten zu diskutieren, sage ich mal, und man muss einfach darauf hinarbeiten, diese Leute aus ihren Positionen zu entfernen, damit sie nicht mehr so großen Schaden anrichten können. Und den Schaden, den ein kleiner Verschwörungstheoretiker anrichtet mit seiner Flat-Earth-Theorie, ist ja wirklich lächerlich, ist ja wirklich inexistent. Was soll der für einen gesellschaftlichen Schaden anrichten, dass wirklich dieser Sündenbock, der jetzt halt gebraucht wird, in Zeiten, wo es ja ein bisschen schwierig wird, eine große politische Erzählung noch aufrechtzuerhalten. Dann zu No Agenda, was natürlich ein verschwörungstheoretischer Podcast ist, wollte ich halt nur sagen, dass ich da sehe, dass diese beiden John und Adam ein realistischeres Bild der Welt haben, in der sie leben, als jetzt zum Beispiel Stefan und Thilo im Aufwachen-Podcast. Ja, halt gerade aus dem Grund heraus, dass sie sich schon länger mit diesem Gedanken auseinandergesetzt haben, dass Verschwörungen real sein können, dass es verschiedene Vorkommnisse gab in der jüngeren Zeitgeschichte, die, ja, wo man so die offiziellen Tatergang bezweifeln kann, ist jetzt ja nicht weiter wichtig. Nur ist das halt schon eine entscheidende Frage, inwieweit können wir hier eigentlich unseren Medien und unseren Politikern vertrauen? Und da ist halt leider sich im Aufwand-Podcast immer noch so ein großes Restvertrauen geblieben, das eigentlich nicht zu rechtfertigen ist und das halt darauf fußt, auf dieser Erfahrung, glaube ich, der Nachkriegszeit, dass damals hat es doch funktioniert mit der Demokratie und wir sind reich geworden, so als Deutschland, und deshalb müssen wir doch daran festhalten und es muss doch eine gute Idee sein mit der Demokratie. Aber nee, es hat auch in den 20ern in der Weimarer Republik nicht funktioniert und es hat halt, kann sich halt für eine kurze Zeit oder eine längere Periode so ausdehnen. In einer Phase des Wohlstands kann die Demokratie funktionieren, aber wird dann eben wieder in den Faschismus überkippen. Und das, darüber könnte man sich schon vorher mal Gedanken machen und nicht so an Begriffen festhalten, wo ja jeder Wähler sieht eigentlich, dass er da nur an der Nase herumgeführt wird. Was soll das jetzt, was soll das jetzt, ob ich jetzt Grüne oder CDU wähle, was soll da der Unterschied sein? Das einzige Argument, dass den Nichtwählern dann vorgehalten wird, ja, aber ist doch schlimmer, dann stärkt man noch die rechten Parteien, wenn man nicht wählt. Aber nee, ich habe das thematisiert in meinem spanischen Podcast, dass ich mir auch überlegt habe, nicht zu wählen. Dann habe ich ja doch die Linke gewählt. Aber weiß nicht, ich sehe es nicht so als wichtige Sache, an Wählen zu gehen. Wichtig ist wirklich, sich selber Gedanken zu machen und diese revolutionäre Theorie zu erarbeiten. Das ist wirklich tausendmal wertvollere Arbeit hier und aber auch für alle Hörerinnen und Hörer natürlich tausendmal wertvoll, als einfach zur Wahlurne zu gehen und als Wahlvieh sich abfertigen zu lassen. Aber okay, nur Gender meinte ich also, hat diesen realistischen Blick, weil man halt Blick auf Verschwörungstheorien wie zu 9-11 hat. Und daraus ergibt sich, ja, wenn man sich das vorstellen kann, man muss ja keine feste Meinung haben, was jetzt die Wahrheit über den 11. September ist. Aber wenn man sich halt vorzustellen in der Lage ist, dass da Verstrickung der Regierung gibt, dass vielleicht die Lee-Hop oder die Mee-Hop-Theorie richtig ist, let it happen on purpose oder make it happen on purpose, sind die zwei Lager der Verschwörungsdenker da zu 9-11. Wenn es also selbst nur das let it happen ist, dass Regierungsbehörden dabei zugesehen haben und Leute dafür vielleicht bewusst rekrutiert oder Leute aus ihren eigenen Reihen oder wie auch immer zur Ausbildung beigetragen haben der Terroristen, dann, wenn man sich das vorstellen kann, ist man schon mal einen Schritt weiter, sich diese monströse staatliche Gewalt vorzustellen, der wir heute ausgesetzt sind und von der man sich nicht ganz befreien kann, gegen die man natürlich misstrauisch bleiben sollte und überlegen sollte, wer bewacht die Wächter? Diese Frage aus dem alten Rom, was, glaube ich, Juvenal, dieser hervorragende Philosoph, der das auch geschrieben hat, wer bewacht die Wächter, ist da natürlich schon eine relevante Frage, wenn wir uns überlegen, was im Gefolge von 9-11 dann alles politisch organisiert wurde, mit dem Patriot Act, Einschränkung von grundrechtlichen Freiheiten, verfassungsgemäßen Freiheiten in den USA, dann ist es ja aus meiner Sicht irgendwo wichtig, da nochmal auf diese Frage der Fakten und der Wahrheit zurückzukommen, was ist eigentlich wirklich passiert am 11. September. Und es ist auch okay, da nicht selber genau die abschließende Position und Einschätzung dazu geben zu können. Aber es ist auf jeden Fall feige, so wie Frank im Alternativlos-Podcast dann zu sagen, ja, wir werden es nie genau wissen, was passiert ist. Da muss man schon den Anspruch haben, als Verschwörungsdenker dann auch nachzuforschen und warum soll das nicht irgendwann rauskommen? Das muss dann schon der Anspruch sein, dass man dem irgendwie auf die Spur kommen kann. Und es jetzt vielleicht noch nicht genügend Indizien gibt, um zu sehen, wer hat es beauftragt. Aber aus meiner Sicht gibt es schon Indizien, die eine sehr belastbare Aussage zulassen, dass die offizielle Version mit den 19 Terroristen, die das irgendwie einzeln allein gemacht haben sollen, dass die völliger Quatsch ist und dass die eine Verschwörungstheorie der übelsten Sorte ist, die noch nicht mal einer oberflächlichen Betrachtung standhält. Und ja, da brauchen wir einfach eine Verschwörungstheorie, die solider ist und die Vorgänge besser und realistischer und widerspruchsfreier aufklärt. Auch wenn man vielleicht nicht zu einer ganz widerspruchsfreien Theorie kommt, okay, muss trotzdem besser gehen, in dem Fall sage ich. Ja, auch interessant bei 9-11 ist dann vielleicht auch schon so diese Sache mit den Todesfällen, dass man deshalb daran nicht so gern denken will, ob die offizielle Version doch nicht stimmt, weil dann würde man nicht die Pietät dieser toten Menschen verletzen. Aber ja, es gibt auch die Theorie, dass ja gar keine Leute im Flugzeug saßen, dass es ein leeres Flugzeug war, ferngesteuert vielleicht. Von dem her, vielleicht würde einen das ja auch erleichtern, dann zu denken. Aber darum geht es hier ja nicht. Es ist nur ein wichtiges Ereignis mit 9-11, die größte Verschwörungstheorie aus meiner Sicht. Und für mich schon ein entscheidender Punkt auch in meiner Biografie, dass ich damals in der ersten Klasse war, gerade eingeschult wurde im September. Und dann habe ich das gesehen. Übrigens wollte ich da ein Spiel des SC Freiburg sehen, die damals im UEFA Cup gespielt haben. Und mit Koch als Torhüter, glaube ich. Ja, aber... Oder irgendwie so ein riesiger Torhüter. Aber ja, das wollte ich da sehen. Kam da nicht im Fernsehen. Und da kann ich mich dann erinnern an diese rauchenden Türme im Fernsehen. Graue Bilder einfach. Alles grau in grau. Und ja, das ist halt so das einschneidende politische Ereignis. Das erste Mal, dass ich mich erinnern kann. Das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass die Politik so einen Einfluss hat auf mein Leben. Oder ja, das irgendwie... etwas ist, was für die ganze Gesellschaft plötzlich so als Krise, als großer Einschnitt daherkommt. Und da, ja, was mich nerven würde, wäre halt, wenn jetzt irgendwann in ein paar Jahrzehnten rauskommt, okay, es war doch anders mit 9-11, die Verschwörungsdenker hatten teilweise recht. Wenn das rauskommt, aber dann die Leute einfach sagen, ja, okay, wir wussten ja schon immer, wir hatten ja schon immer Zweifel dran, ja. Aber das ist einfach feige, das ist diese Feigheit, die ich auch in meinem Bekanntenkreis sehe, dass es von meiner Seite viel Mut erfordert, sich dazu zu bekennen, Verschwörungsdenker zu sein an einzelnen Theorien, weil man dann Gefahr läuft, gleich so abgestempelt zu werden. Aber dann sollten diese Leute, die sich das anhören, vielleicht auch sich selber ernst nehmen und sich selber... Okay, es muss ja nicht jeden interessieren, aber zumindest dann würde mich das wütend machen, wenn das dann so der Ausgang der Debatte ist nachher. Ja, wir hatten ja schon immer Zweifel, war doch irgendwie immer schon ein bisschen komisch. Nee, es ist jetzt im Major Consensus Narrative, wie Alternative Fluss sagen würde, ganz klar, dass 9-11 so von den 19 Saudis oder was auch immer geplant wurde. Oder 21, ist nicht so wichtig, Anzahl der Attentäter. Und dass die Verschwörungstheoretiker hier sich einfach völlig verrannt haben in ihren Fantasiegebilden. Das ist jetzt halt die Wahrheit, wie sie so in der Gesellschaft als Grundlage angenommen wird. Aber das ist sehr schade, wie Ackermann schreibt, als wahr gilt heute der falsche Diskurs, ja, der halt auch dann für wahr gehalten wird, wenn sich seine Wahrheit nicht beweisen lässt. So mit 9-11, das gilt halt als wahr. Beweisen lässt sich es nicht. Aber okay, wir müssen es halt so akzeptieren. Scheinbar, ja, ist es dann so, wenn die Gesellschaft dran glaubt, muss ich auch dran glauben. Das war halt dieser Punkt in der Aufwachen-Diskussion damals 2016 oder 2017, als ich auch nochmal das letzte Mal mitdiskutiert hatte, als es um 9-11 ging. wo ich gesehen habe, ja, es ist ja richtig, wie Stefan sagte, dass Verschwörungstheorien einfach Geschichten sind, die noch nicht genügend Zugkraft haben in der Gesellschaft, die noch nicht so akzeptiert sind wie das, was in der Tagesschau kommt. Und das ist halt die Definition, ja, es geht darum, dass eine gewisse Vorstellung, eine gewisse Theorie von der Realität noch nicht diese Mehrheitskraft hat, aber eine Aussage über den Wahrheitsgehalt ist da überhaupt nicht getroffen. Und genau so müssen wir auf Verschwörungstheorien blicken. Das sind halt Sachen, wo man sich vorwagen muss und über die offiziellen Erzählungen hinausdenken muss. Aber es heißt nicht von vornherein, dass es Quatsch wäre, wenn man sich einer Verschwörungstheorie widmet, sondern es ist halt Quatsch in den Augen der Gesellschaft, die aber im Großen und Ganzen immer eine Herde sein wird, wo die meisten Leute sich überhaupt nicht für historische Zusammenhänge und Fakten interessieren und einfach das nachbeten werden, was in der Zeitung steht. Und das ist auch kein schlimmes Versagen des Einzelnen, sondern ein ganz natürlicher Lauf der Dinge, dass die Mehrheit der Menschen vielleicht nicht dieses Interesse aufbringt. Aber trotzdem muss sich der Einzelne dann halt dagegen wenden. Und ja, das war, damit will ich ja jetzt ja nicht zu viel Zeit verbringen. Aber ja, finde es schon wichtig mit 9-11, mit dem Umgang mit Daniele Ganser, der ja auch nichts Weltbewegendes sagt, aber es klingt halt so revolutionär, weil wir da in der gesellschaftlichen Debatte so weit hinter den eigentlichen Ereignissen, hinter den belegbaren Fakten zurück sind. Und ja, deshalb klingt es so revolutionär, aber eigentlich ist es auch ja recht langweilig, recht wissenschaftlich, was da halt vorträgt ist. Ja, aber okay. Nordgender, also das war diese Frage, der Mensch ist so ausgeliefert und inwieweit will man sich dann halt noch weiter ausliefern, zum Beispiel durch Impfungen, wo Stefan dann meinte, ja, auf jeden Fall, er wartet so sehnsüchtig auf die Impfung und will seinen Impfstoff haben und auch die ganzen Risikogruppen und Älteren, die sich im März noch nicht impfen lassen wollten, ja, für die wird dann der Impfstoff aufgehoben, hat er gesagt, aber ich würde dann gern jetzt meinen Impfstoff haben und wenn die noch Zeit brauchen zum Überlegen, ja, dann sollen sie halt später nochmal schauen. Aber jetzt hätte er gern seinen Impfstoff, ja. Das fand ich halt schon so wie ein Junkie. Ist ja schon gut, verstehe ich ja, dass Menschen da besorgt sind um die Gesundheit, aber das klang halt wirklich so nach einem Junkie, der an seinen Stoff kommen will. Und da denke ich schon, ist es aus Sicht von John C. Dvorak und Adam Curry, die sich jetzt nicht impfen lassen, einfach ein Stück weit ein realistisches Bild der Welt, in der sie leben und der Art und Weise, wie große Konzerninteressen oder Interessen von einzelnen reichen Menschen da schon Einfluss nehmen auf die Politik oder ja, es generell im Hintergrund noch konspirative Verabredungen geben kann, über die man die Öffentlichkeit auch jahrzehntelang täuschen kann. Diese Frage, ja, sich da einfach ein gesünderes Verhältnis so zur Welt, in der sie leben, auch wenn sie ja vielleicht durch die Verweigerung, sich zu impfen, sich nicht so rational verhalten, weil es in ihrer Altersgruppe ja schon eher sinnvoll wäre, soweit jetzt meine Überlegungen geblieben sind, ja, soweit jetzt meine Überlegungen auf meiner verfügbaren Faktengrundlage gedient ist, wäre es ja hier in so einem Alter von 50 bis schon weit über 60 ist schon eher sinnvoll. Aber vielleicht sind die mental einfach noch jugendlicher und fühlen sich da auch zu Recht eigentlich noch nicht so in Gefahr, weil sie einfach noch diese Jugendlichkeit haben durch ihren Podcast und durch ihre, ja, wie auch immer. Jetzt aber, Gut, das reicht dann zu dem Thema. Ah, gut, aber dann kann ich ja auch noch das Kapitel von Agam über Verschwörungstheorien vorlesen. Ja, lassen wir hier Agamben zu Wort kommen. Ja, Kapitel 16 vom 10. Juli 2020, zwei schändliche Wörter. Was er hier also zu beweisen versucht, sich so dann, ja, dass Verschwörungen schon immer Teil des politischen Lebens waren und allein deshalb der Begriff Verschwörungstheoretiker als Kampfbegriff absurd ist, als könnte man damit jetzt jemanden angreifen und ihn irgendwie so abstempeln. Verschwörungstheoretiker ist einfach übersetzt Historiker, ja klar, so wie Daniele Ganser. Einfach jemand, der sich Gedanken macht über die Geschichte und da eine Theorie aufstellen will, was passiert ist anhand von einer Quellenlage, die immer ein bisschen zweifelhaft ist in der Geschichte. Natürlich, je zweifelhafter, je weiter wir zurückgehen in die Antike, ja, was will man machen? Kann man jetzt halt nichts mehr machen? Kann man die Quellen ja nicht mehr wiederfinden, die jetzt verloren gegangen sind? Sondern muss man halt mit den Quellen arbeiten, die verfügbar sind. Jetzt lese ich hier vor. In den Polemiken, die den Gesundheitsnotstand begleitet haben, sind zwei schändliche Wörter, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker, aufgekommen, die es offensichtlich zum Ziel hatten, all jene in Verruf zu bringen, die der allgegenwärtigen lähmenden Angst zum Trotz nicht aufhören wollten, eigenständig zu denken. Dem ersten dieser Begriffe, dem des Leugners, sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Wer ihn bemüht, zieht schließlich einen verantwortungslosen Vergleich zwischen der Epidemie und der Judenvernichtung und trägt somit mehr oder weniger bewusst zu jenem Antisemitismus bei, der in unserer Kultur, im rechten sowie im linken Lager, noch weit verbreitet ist. Einige zu Recht gekränkte jüdische Freunde würden eine Stellungnahme der jüdischen Glaubensgemeinschaft zu diesem terminologischen Missbrauch sehr begrüßen. Es lohnt sich, indes beim zweiten Begriff zu verweilen, der von einer wahrlich erstaunlichen historischen Unkenntnis zeugt. Wer mit der Forschungsarbeit der Historikerinnen und Historiker vertraut ist, weiß, dass die Ereignisse, die darin rekonstruiert und erzählt werden, oft zwangsläufig aus Plänen und Aktionen seitens jener Individuen, Gruppen und Strömungen hervorgehen, die ihre Ziele mit allen Mitteln verfolgen. Also Verschwörer. Ich werde dies anhand von drei unter den unzählig möglichen Beispielen veranschaulichen. Jedes dieser drei Ereignisse markierte das Ende einer Epoche und den Beginn einer neuen historischen Periode. Jetzt mein Lieblingsbeispiel mit Alcibiades, der ja auch in diesem Gast mal vorkommt, das wir noch weiter behandeln müssen. Alcibiades, ein Lebemann, da habe ich schon mit Trump verglichen, also der Trump der Antike, eine Art Medienmogul und Politiker und Diplomat. Im Jahr 415 vor Christus setzte Alcibiades sein Ansehen und sein ganzes Vermögen aufs Spiel, um die Athener zu einem Feldzug gegen Sizilien zu bewegen. Dieser sollte zu einer verheerenden Niederlage führen und das Ende der Athener Vormacht einläuten. Noch vor der Expedition nutzten die Gegner des Alcibiades die Verstümmelung der Statuen des Gottes Hermes, die sich kurz vor dem Auslaufen der Flotte ereignet hatte, um falsche Zeugen anzuwerben und sich gegen den Strategen zu verschwören. Daraufhin wurde Alcibiades in Abwesenheit wegen Religionsfrevels zum Tode verurteilt. Am 18. Brumaire 8, dem 9. November 1799, führte Napoleon Bonaparte, nachdem er der republikanischen Verfassung die Treue geschworen hatte, einen Staatsstreich durch, in dessen Zuge er das Direktorium umstürzte und sich zum ersten Konsul ernennen ließ. In den Tagen vor dem Staatsstreich, der das Ende der Französischen Revolution markieren sollte, hatte sich Napoleon mit Emmanuel Joseph Sieyès, Joseph Fouché und Lucien Bonaparte getroffen, um eine Strategie gegen den voraussichtlichen Widerstand seitens des Rates der 500 auszuarbeiten. Also auch eine Verschwörergruppe hier. Und jetzt das letzte Beispiel. Am 28. Oktober 1922 fand der Marsch auf Rom statt, an dem sich ungefähr 25.000 Faschisten beteiligten. In den Monaten vor der Aktion, die Benito Mussolini zusammen mit Cesare Maria De Vecchi, Emilio De Bono und Michele Bianchi geplant hatte, fanden Treffen zwischen Mussolini selbst und dem damaligen Ministerpräsidenten Luigi Facta, dem Literaten Gabriele D'Annunzio und Vertretern der Wirtschaft. Laut einigen Quellen soll auch eine heimliche Zusammenkunft mit dem König Viktor Emanuel III. Stattgefunden haben. Ziel der Treffen war das Ausloten von Reaktionen und möglichen Bündnissen. Am 2. August 1922 wurde die Stadt Ancona in einer Art Generalprobe von faschistischen Milizen besetzt. Bei allen drei Ereignissen haben Individuen als Teil von Gruppen, Bewegungen oder politischen Parteien entschlossen gehandelt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Dabei mussten sie sich mit mehr oder weniger vorhersehbaren Umständen messen und diesen ihre Strategie anpassen. Gewiss spielten Schicksal und Zufall bei diesen wie bei allen anderen menschlichen Unternehmungen eine Rolle. Die Geschichte deshalb als Verkettung von Zufällen erklären zu wollen, wäre jedoch widersinnig und kein seriöser Historiker hatte sie getan. Dies bedeutet allerdings nicht, dass man im Umkehrschluss von Verschwörungen sprechen und die Historiker als Verschwörungstheoretiker betiteln sollte, die Handlung und Ablauf jener Ereignisse im Detail zu rekonstruieren versuchten. Ja, doch das sollte man eben schon, weil der Begriff Verschwörungstheoretiker in dem Sinne, wie er heute benutzt wird, keinen Sinn hat, nur die eigene geistige Armut offenbart, desjenigen, der diesen Begriff benutzt. Und von dem her sollte man das einfach so umdeuten, einen neutralen Begriff für die Arbeit dieser Leute, also Historiker. Aber dann weiter im Text von Ackermann. Letzteres würde von Unwissen, wenn nicht gar von Dummheit zeugen. Ja, gut, da bin ich jetzt halt schon weiter in meinem Überlegen. Umso erstaunlicher ist es, dass eine solche Haltung gerade in Italien gepflegt wird, einem Land, dessen jüngere Geschichte das Ergebnis von Intrigen und Geheimbünden, Machenschaften und Verschwörungen aller Art ist. Dies ist umso wahrer, wenn man bedenkt, dass sogar der ehemalige Staatspräsident Francesco Cossiga offen zugab, seinerzeit einem dieser Geheimbünde namens Gladio als aktives Mitglied angehört zu haben. Und es wird noch lange dauern, bis Historikerinnen und Historiker die entscheidenden Ereignisse der letzten 50 Jahre, vom Bombenanschlag auf der Piazza Fontana im Jahr 1969 bis zur Entführung und Ermordung des Ministerpräsidenten Aldo Moro im Jahr 1978 restlos aufgeklärt haben werden. Ja, wenn darüber überhaupt Interesse besteht, ist halt die Frage, wer will das aufklären? Was die aktuelle Pandemie betrifft, liefern vertrauenswürdige Forschungen Belege dafür, dass sie keineswegs unerwartet kam. Wie Patrick Zilbermann in seinem Buch Tempête Microbienne, Gallimard 2013, eindrücklich zeigt, hat die Weltgesundheitsorganisation bereits 2005 angesichts der Vogelgrippe-Epidemie ein Worst-Case-Szenario ausgearbeitet, das dem heutigen sehr ähnelt, und dabei den Mitgliedstaaten einen Plan empfohlen, wie sie sich die bedingungslose Unterstützung seitens der jeweiligen Bevölkerung zusichern können. Bill Gates, der wichtigste Förderer jener Organisation, hatte bereits mehrmals seine Ideen über die Risiken einer potenziellen Pandemie verlautbart, die in seiner Einschätzung Millionen Menschen das Leben kosten würde und gegen die es sich auszurüsten galt. 2019 hat das Johns Hopkins Center for Health Security im Rahmen einer durch die Bill and Melinda Gates Stiftung geförderten Studie eine Simulationsübung namens Event 201 veranstaltet, bei der die eingeladenen Experten und Epidemiologen koordinierte Abwehrmaßnahmen gegen eine mögliche Pandemie entwerfen sollten. Wie immer in der Geschichte treten auch in diesem Fall Menschen und Organisationen auf den Plan, die lautere oder unlautere Ziele mit allen Mitteln verfolgen. Will man die Gegenwart verstehen, so ist es wichtig, auch diese Umstände zu kennen und zu berücksichtigen. Deshalb von Verschwörungen zu sprechen, tut nichts zur Sache. Diejenigen, die historische Ereignisse zu verstehen versuchen, als Verschwörungstheoretiker anzuprangern, ist aber schlicht und einfach schändlich. Ja, das stimmt jetzt ja doch, wenn wir über den 11. September reden, dann ist ja eigentlich klar, dass es da eine Verschwörung gab. Also deshalb entweder, ja, sollen es halt nur diese saudischen Terroristen gewesen sein oder Verstrickung mit Regierungsapparaten. Genau, aber es tut eigentlich nichts zur Sache, hier noch weiter von Verschwörung zu sprechen, weil ja, da ist ein Flugzeug in ein Hochhaus gerast, also irgendwie irgendwas war da nicht normal, da gab es eine Verschwörung, die haben ziemlich, müssen da ziemlich krass sich verschworen haben und einen ausgeklügelten Plan entworfen zu haben, um zu diesem Ereignis zu kommen. Ja, ich glaube, dann muss ich aber weitermachen. Ich bin hier schon bei einer Stunde, glaube ich. Und vielleicht kann ich weiterlesen. Bei Agamben gab es noch ein paar Artikel, die ganz interessant waren. Ja. Dann lese ich hier das Kapitel 2 aus Agambens Buch. Das über den Salber. Der Salber packt den Salber. Ist ein Zitat aus Die Brautleute von Alessandro Manzoni, einem Roman aus dem 16. Jahrhundert. Ein sehr wichtiger Roman in der europäischen Literaturgeschichte. Eine der menschenunwürdigsten Folgen der Panik, die man in Italien im Zuge der sogenannten Coronavirus-Epidemie mit allen Mitteln zu verbreiten versucht, findet sich in der Idee der Ansteckung, die den von der Regierung umgesetzten Notfallmaßnahmen zugrunde liegt. Diese Vorstellung war der hippokratischen Medizin noch fremd. Ihren Vorläufer wird man hingegen zur Zeit der verheerenden Pestepidemien finden, die einige italienische Städte im 16. und 17. Jahrhundert heimsuchten. Es handelt sich dabei um die Figur des Salbers, den Alessandro Manzoni im Roman Die Brautleute und im Essay Geschichte der Schandsäule verewigte. Fußnote. Die Figur des Salbers oder Giftsalbers, italienisch Untore, entstand in Italien zur Zeit der großen Pestepidemien im 16. und 17. Jahrhundert. Als Salber bezeichnete der Volksglaube Menschen, die verdächtigt wurden, giftige Salben auf Hauswände und Tore zu schmieren, um die Seuche zu verbreiten. Dann weiter. In einer Bekanntmachung der Mailänder Verwaltung aus dem Jahr 1576, die die Bevölkerung dazu aufforderte, die Salber der Obrigkeit zu melden, wird ihre Gestalt folgendermaßen beschrieben. Nachdem der Statthalter davon Kenntnis erlangt hat, dass einige Menschen mit unbarmherziger Gesinnung in der Absicht, unter dem Volk Angst und Schrecken zu verbreiten und die Bevölkerung Mailands zu Unruhen anzustiften, die Tore und Riegel der Häuser und die Straßenecken der Viertel unserer Stadt und andere Orte im Staate mit Salben beschmieren, die pestbringend und ansteckend sein sollen, um die Pest in die Öffentlichkeit und ins Private zu bringen, was erhebliche Unannehmlichkeiten und Erregung unter dem Volk zur Folge hat, besonders bei denjenigen, die zur Leichtgläubigkeit neigen, gibt er seinerseits zu verstehen, dass jede Person, gleich welchen Rangs, Status, Grades und Zustands, die innerhalb von 40 Tagen Aufklärung gibt über diejenige Person oder diejenigen Personen, welche ein solches Verbrechen begünstigt, unterstützt oder davon erfahren haben, eine Belohnung von 500 Scudi erhalten. Sehr interessant, dass hier also in diesem Zitat davon die Rede ist, ja, bei Personen, die zu Leichtgläubigkeit neigen, die würden vielleicht erschreckt werden von diesen fiktiven Taten der Salber hier. Das war also nur so ein Aberglaube, dass der Salber da rumgeht und an die Türen die böse Pestsalbe dann schmiert. Aber schon witzig, dass das hier dann im Text vorkommt, bei denjenigen, die zu Leichtgläubigkeit neigen, die würde das irgendwie stören, was der Salber da unternimmt. Und das ist ja richtig, weil es... Aber dann weiter mit Agamben. Ungeachtet der offensichtlichen Unterschiede zu unseren Tagen, durch die jüngeren Maßnahmen ist jeder einzelne von uns de facto zum potenziellen Salber geworden. Genauso wie die Antiterrorismusgesetze jeden Bürger de facto und de jure als potenziellen Terroristen behandelten. Die Analogie ist umso einleuchtender, wenn man bedenkt, dass in beiden Fällen der vermeintliche Salber, der gegen die Vorschriften verstößt, mit Gefängnis rechnen muss. Besonders verhasst ist heute die Figur des gesunden bzw. asymptomatischen Trägers, der zahlreiche Menschen anstecken kann und dem Land schutzlos ausgeliefert ist, im Unterschied zum Salber, gegen den man sich noch wehren konnte. Noch trauriger als die durch die Verordnungen bedingten Freiheitseinschränkungen ist aber in meinen Augen die Gefahr, die sich darin ebenfalls verbirgt, eines Verfalls der zwischenmenschlichen Beziehungen. Dem anderen, selbst einem geliebten Menschen, darf man nicht mehr nahe kommen, geschweige denn ihn oder sie berühren. Im Gegenteil, zwischen uns muss ein Abstand von einem Meter liegen, während andere Experten neulich einen Abstand von sogar 4,5 Metern empfohlen haben. Bemerkenswert finde ich vor allem jene 50 Zentimeter. ja, was ich auch bemerkenswert fand in No Agenda, 6 Feet hieß es dann in den USA, was wohl auch so ähnlich ist wie 1,50. Und was Adam Curry meinte, Six Feet, das ist die Norm, wie tief ein Sarg unter der Erde sein muss. 6 Feet Under. Und das ist ja wirklich eine krasse Koinzidenz. Ja. 6 Fuß, ja, ich glaube, das sind dann sogar ein bisschen mehr als 1,5 Meter. Unser Mitmensch ist abgeschafft worden. Angesichts der ethischen Unbedarftheit unserer Regierenden könnte man annehmen, dass ihre Vorschriften von derselben Angst diktiert sind, die sie in der Bevölkerung auslösen sollen. Doch kann man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass die jetzigen Verordnungen genau jene Zustände herbeiführen, die die Regierenden bereits mehrmals angestrebt hatten, sei es, dass Schulen und Universitäten endlich geschlossen werden und der Unterricht nur noch online stattfindet, sei es, dass man endlich aufhört, sich zu versammeln und über politische und kulturelle Angelegenheiten zu reden, um stattdessen nur noch digitale Textnachrichten auszutauschen, sei es, dass man jeden menschlichen Kontakt und jede Ansteckung tunlichst meidet, indem man Nähe durch Maschinen ersetzt. Gut, das passt nur ganz gut zur jetzigen Situation, wo wir jetzt halt diese Hetze gegen Ungeimpfte haben. Bisher war die Situation ja noch anders, bevor es einen Impfstoff gab. Wusste man, jeder kann es übertragen, aber jetzt ist es anscheinend so, dass ja dieses Argument, ich da auch nochmal durchdacht, ich glaube, dieses Argument, warum Geimpfte also weniger zur Pandemie beitragen, ist eben, dass sie auch dieses geringere Infektionsrisiko haben. Also ja, man kann sich infizieren, man kann sich ganz normal mit Corona anstecken, aber die Wahrscheinlichkeit dazu ist halt geringer. Wie ich da mit Verweis auf Kekulé zitiert hatte, diese Studie, wo man ja jetzt halt diesem Podcast von Kekulé vertrauen muss, aber okay, immerhin ist es dann so, wenn wir davon ausgehen, das gilt, dass das Infektionsrisiko da irgendwie 10-mal geringer war bei dieser Studie für Geimpfte, dann ist ja auch nicht so wichtig, ob die Geimpften jetzt die gleiche Viruslast haben, wie ich meinte, das war der umstrittene Punkt. Können die wirklich Superspreader sein? Aber okay, selbst wenn, ist ja trotzdem noch so, dass Geimpfte sich halt einfach weniger anstecken und dadurch auch in weniger Fällen dann das Virus verbreiten würden, jetzt im Vergleich zum Ungeimpften. Ja. Ist aber auch interessant, die Kritik von Kekulé hier aufzugreifen am Robert-Koch-Institut, meinte er halt, dass er da schon lange kritisch sie begleitet hat oder ja, dass sie da eben versagt haben in der Pandemie, wobei das Institut halt auch eine Bundesinstitution ist und Gesundheit Ländersache ist und von dem her das RKI da jetzt auch nicht, ja, da auch nicht so gut vorbereitet sein konnte und da eigentlich ja an manchen Stellen halt auch nicht mehr machen kann. Bei gemeldeten Impfungen meinte er, würde er das ihn jetzt nicht so sehr anlasten, was sollen die da machen, wenn da nichts gemeldet wird. Aber seine Kritik war halt, dass man wissentlich falsche Theorien noch über Monate verbreitet hat, wo man schon lang in der Wissenschaftsgemeinde wusste, dass Beweise gab, dass diese Theorien falsch waren, zum Beispiel mit den Geimpften, dass die gar nicht mehr zum Infektionsgeschehen beitragen würden, dass die komplett raus wären für die Pandemie, keine Rolle mehr spielen müssten in der Betrachtung. Das hat das RKI also noch extrem lange behauptet, sagte Kekulé. Und das ja, war einfach unwissenschaftlich. Und an anderen Punkten hat er das auch noch festgemacht. Das habe ich mir hier nur kurz notiert, muss ich kurz nachlesen. Kritik am RKI waren hier 3 Punkte. Dann genau das mit der Herdenimmunität, was auch lange noch so verbreitet wurde, als sollte man jetzt auf Herdenimmunität hoffen, was aus Sicht von Kekulé auch falsch ist, ein Irrglaube. Dann der nächste Kritikpunkt betraf den Oster-Lockdown, da gab es scheinbar Diskussionen, ob man da nochmal einen Lockdown braucht. Und das RKI hatte da Projektionen gemacht, Vorhersagen für die Zukunft, wie sich die Inzidenzen entwickeln würden, und lag da einfach krass daneben. Inzidenzen im Tausenderbereich vorhergesagt, und das war einfach, ja, anscheinend krass unwissenschaftlich, weil man da sich so in die mediale Debatte einmischt mit einfach, ja, sensationslüsternen Vorhersagen. Aber dann letzter Punkt: Kinder seien genauso infektiös wie Erwachsene. Ja, das ist halt auch ein extrem entscheidender Punkt, wenn es darum geht, ob Schulen jetzt geschlossen werden müssen. Jetzt hieß es also lange, dass Kinder ja auch zum Infektionsgeschehen genauso beitragen, auch wenn sie selber die Auswirkungen der Krankheit nicht so zu spüren bekommen und nicht so erkranken. Aber trotzdem tragen sie angeblich dazu bei. Und jetzt ist also anscheinend so Stand der Dinge, dass Kinder nicht dazu beitragen. Aber das wusste ich jetzt noch gar nicht, dass das so gesichert ist. Also ich denke schon, dass Kikuli auch darauf zurückkam, in den Schulen hat man die Wellen einfach durchlaufen lassen. Also auch Kinder können sich infizieren, aber wahrscheinlich ist die Weitergabe dann einfach ein bisschen eingeschränkt. Ist einfach nochmal anders bei Kindern, und die spielen für die Pandemie eine wesentlich kleinere Rolle als Erwachsene. Genau. Das waren nun hier diese drei Punkte. Dann kann ich hier, wenn ich hier schon dabei bin, auch noch weitermachen mit Sarah Wagenknecht. Was halt nicht ganz korrekt war, in meiner Folge 47, diese Zahl der Todesfälle hatte ich da noch aus Wagenknechts Video mit 30.000 oder 50.000 beziffert. Aber das Video war ja auch schon vom September, also ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Aber jetzt, glaube ich, geht man von 100.000 Corona-Toten insgesamt für Deutschland aus. Aber es spielt auch gar keine so große Rolle. Aus meiner Sicht ist das jetzt nicht der entscheidende Unterschied, ob wir jetzt von 50.000 oder von 100.000 reden, weil es ist sowieso klar, dass der Umgang mit den Daten extrem schlampig ist, gerade was die Frage der Corona-Toten betrifft. Ob jetzt jemand an Corona oder nur mit Corona gestorben ist. Von dem her sich das eher noch im Bereich des Fehlertoleranz, ob man jetzt um die Hälfte daneben liegt, glaube ich, ist in dem, bei der Kennzahl jetzt durchaus realistisch, dass man das als Fehlertoleranz mit einberechnen muss. Genau. Dann der Punkt von Wagenknecht war ja aber auch genau, dass man es nicht genau weiß, dass die eine ist mit 30.000, die andere mit 50.000 Angaben. Und ja, man da halt vorsichtig sein muss und sich überlegen muss, wie dass man dem RKI eben in einer bestimmten Situation dann nicht mehr vertrauen kann, wenn die schon so oft daneben gelegen haben, dann hätte man ja bei dieser Osterprognose eigentlich auch schon wissen können, dass man da nicht mehr so viel drauf geben muss. Und es ist ja auch bezeichnend jetzt, dass die Diskussion, der Frontmann für die Lockdown-Befürworter jetzt wieder der RKI-Chef Wieler war mit seiner Brandrede da. Und das ist dann ja einfach schon ziemlich verzweifelt. Also ich habe die Rede nicht gesehen, aber ja, die Glaubwürdigkeit dieser Institution ist ja einfach schon völlig diskreditiert. Und wenn man sich als Politiker dann noch darauf berufen muss, dann ist das schon eher ein Zeichen von Schwäche. Und ja, ich sehe jetzt nicht, dass wir da so angewiesen werden auf so eine Institution wie das RKI, dass wir nicht auch ohne deren Meinungen und Beiträge irgendwie durch politische Überlegungen einfach durch die Pandemie kommen könnten. Das, glaube ich, müsste möglich sein. Und dann zum PCR-Test, ja, sehr interessant, dass diese Frage der Prävalenz, also die Frage, wie hoch ist in der bestehenden Population, aus der dieses Individuum, das getestet wird, stammt, wie hoch ist da die gesamte Infektionsrate? Das heißt, diese Infektionsrate ist dann gleich der Wahrscheinlichkeit, mit der wir annehmen, dass dieses Individuum schon infiziert ist. Also im Altenheim, wenn es da einen großen Ausbruch gibt, dann sind vielleicht 60% der Bewohner schon infiziert. Oder wir gehen davon aus, so in der Größenordnung 50% müssten eigentlich infiziert sein, also ungefähr bei jedem zweiten. Dann ist dieser PCR-Test also viel genauer. Das war nämlich der Punkt, den ich da nicht bestätigen konnte, in welcher Weise diese Prävalenz da mit einfließt in die Genauigkeit. Und diese sehr, sehr unbefriedigende Genauigkeit des Tests von nur 30%, also bezieht sich auf die Gesamtpopulation. Wenn man am Flughafen jemand einen Test macht und derjenige kommt aus einem Land, in dem es 3% Corona-Infizierte gab, dann ist seine Wahrscheinlichkeit auch infiziert zu sein, halt in dem Moment 3%. Und bei dieser Prävalenz, bei dieser Ausgangslage ist der PCR-Test halt nur zu 30% genau. Das heißt, ein positives Testergebnis sagt nur mit 30%iger Wahrscheinlichkeit aus, dass du auch wirklich Corona-infiziert bist. Und im Altenheim bei höherer Prävalenz wäre das positive Ergebnis jetzt aber durchaus vertrauenswürdiger. Dann würde es halt schon vielleicht positives Ergebnis, würde dann schon zu 50, 60 oder 70% aussagen, dass du wirklich auch infiziert bist. Und so muss man halt überlegen, auf welche Situation ist dieser Test optimiert. Da ist vielleicht eher sowas im Blick, größere epidemische Ausbrüche und Populationen, wo es viele Infizierte gibt, da ist es ja genau. Aber ja. Was Wagenknecht dann noch meint in einem neuen Video. Zunächst mal, das hatte ich nicht ganz verstanden. Diese Aussage ist aber hochbrisant, dass nämlich bei AstraZeneca der Schutz nach 4 Monaten komplett weg ist. Da zitiert sie also eine Studie. Und das muss ich nochmal nachhören, habe es nicht ganz rausgehört, ob es wirklich nur um AstraZeneca ging. Aber so wie ich das gehört habe, ja. Aber es ist ja auf jeden Fall unerwartet zu sehen hier, dass der Schutz nach 4 Monaten komplett weg ist und man das gleiche Infektionsrisiko hat wie ein Ungeimpfter. Ist halt die Frage, wie es dann bei den anderen Impfstoffen, die sind vielleicht ein bisschen besser, aber ist dann der Schutz nach 18 Monaten oder 2 Jahren komplett weg? Also das wäre halt dann wichtig, wie ich meinte, zu kommunizieren, wie hilfreich sind die Impfungen eigentlich, die wir jetzt zur Verfügung haben, und nicht so zu tun, als hätten wir hier das Allheilmittel und könnten das Virus jetzt damit ausmerzen mit dieser Impfung. Das müsste nur jeder nehmen und dann würde sich die Pandemie nicht mehr weiterentwickeln. Klar würde sie noch weitergehen und vielleicht lässt der Schutz sogar nach mit der Zeit. Und das ist jetzt nicht so wichtig, dieser Themenkomplex. Aber es ist natürlich schon wichtig, auch für jemanden, der überlegt, sich impfen zu lassen. Wie viel bringt mir das jetzt eigentlich? Also bin ich dann jetzt halt geschützt für 4 Monate? Oder für 6 Monate und dann brauche ich schon die nächste Booster-Impfung? Oder ist es so, wie es eigentlich gedacht war, dass dann lebenslang schützt? Gut, dann aber, was ich viel interessanter fand bei Wagenknecht, war dieses Schaubild, das sie da zeigte, dass nämlich keine Korrelation besteht zwischen Impfquote und Inzidenz. Weltweit gibt es viele Länder, die ganz verschiedene Impfquoten und Inzidenzen haben. Und dann hat Wagenknecht also ein Schaubild gezeigt. Auf der einen Achse steht die Inzidenz, auf der X-Achse, auf der Y-Achse die Impfquote. Und da hat man eben gesehen, dass sich da keine Linie bildet, also keine so lineare Korrelation, dass man da so eine irgendwie aufsteigende Gerade sehen würde und alle Punkte, alle Länder ordnen sich da mehr oder minder auf dieser Gerade ein. Wenn man das, wenn man da irgendwie so eine Gerade rein interpretieren könnte in diese Punkte der Länder, dann könnte man davon reden, dass da irgendwie eine Korrelation besteht und es ein Indiz ist, dass eine höhere Impfquote auch zu niedrigeren Inzidenzen führt. Aber das ist einfach nicht der Fall. Gesehen in diesem Schaubild, dass die Länder da wild verteilt sind. Die USA haben eine niedrige Impfquote, nochmal deutlich niedriger als hier in Deutschland, und haben aber niedrige Inzidenzen. Island hat eine hohe Impfquote, aber auch hohe Inzidenzen. Moment, nochmal meine Notizen raussuchen. Oh Gott. Ja, Portugal wird hier immer als Beispiel genannt. Ja, da kann man sich halt das rauspicken, was gerade so passt in die Argumentation, weil Portugal eine niedrige Inzidenz hat und eine hohe Impfquote. Aber es gibt halt für alles Beispiele. Genau. Und dann ja, lese ich hier nur noch zu dem letzten Punkt. Mit dem Schutz, der dann komplett weg ist nach 4 Monaten, steht hier, dass das eine schwedische Studie war mit 1,6 Millionen Probanden und die Hälfte davon waren geimpft, die anderen nicht. Gleiche Viruslast und gleiches Infektionsrisiko kam dann nach 4 Monaten raus. Okay, aber nochmal zu diesem Schaubild zurück, der fehlenden Korrelation, also zwischen Impfquote und Inzidenz, ist auch sehr interessant, sich diese vermeintliche Korrelation da anzuschauen bei den Lockdowns letztes Jahr, dass man da ja auch davon ausgehen würde, Länder mit einem harten Lockdown hätten eine niedrige Inzidenz. Aber auch da war es nicht so, meines Wissens. Da habe ich mich jetzt nicht informiert, sondern nur letztes Jahr das mal gelesen, dass es da Vergleiche gibt von Ländern, die extrem unterschiedliche politische Ansätze hatten in der Pandemie, aber dann teilweise Länder mit hartem Lockdown sehr hohe Infektionszahlen hatten, wie Argentinien, sehr extrem hohe Todes- und Infektionszahlen in Argentinien, obwohl ein harter Lockdown galt von März bis Dezember und dann dieses Jahr vielleicht wieder, weiß ich nicht genau, aber ja, das zeigt schon mal irgendwie, ist vielleicht tatsächlich ein mittelalterlicher Aberglaube, wie Agamben da irgendwie einen Infektiologen zitierte in seinem Buch, dass Isolation also was bringen würden, ist vielleicht auch nur ein Aberglaube, weiß man nicht, würde halt, wäre schon gut da auch wissenschaftlich fundiert vorzugehen. In so einer Pandemie und was ich meinte, auch in dieser Beschreibung zur Folge 45, dass wir als Deutschland ja auch ein Vorbild sind für viele andere Länder, wie Stefan meinte, wenn Merkel da diese Rede hält irgendwie im April 2020 oder März, jetzt ist es wirklich ernst, bleiben Sie zu Hause, liebe Bürgerinnen und Bürger, dann schaut auch ganz Südamerika zu und denkt sich, ja, aber wenn jetzt Merkel sagt, dann das ernst ist, dann muss wirklich was dran sein, sie ist hier dieser einzig helle Stern am politischen Himmel. Sie ist die einzig rationale Politikerin und ja, deshalb ist mit den Isolationen hier so, dass wir drüber reden, ja, das ist ja gar kein richtiger Lockdown, was wir hier in Deutschland haben, ja, mag sein, aber wir sind halt, klar, ist hier dann vielleicht doch noch eher so, dass Grundrechte noch etwas mehr gelten, auch wenn sie... Auch wenn die Maßnahmen natürlich schon bei weitem den Rahmen der Verfassung, den Rahmen des Grundgesetzes überschritten haben und das ja einfach lächerlich ist, du meinst, das wäre irgendwie in Einklang zu bringen mit dem Grundgesetz. Aber ja, dass wir hier also Vorbild sind und andere Länder dann härtere Maßnahmen machen, auf Basis dieser Vorstellung hier, dass wir hier die auch so eine gewisse Schablone liefern, wie man mit der Pandemie umgehen kann. Ja, dann das fand ich halt nur interessant, dass da also auch keine wirkliche Korrelation gab zwischen dieser Inzidenz und dem Lockdown, weil in Brasilien es eben keinen Lockdown gab oder Bolsonaro sich halt geweigert hat, das ernst zu nehmen. Dann weiß ich nicht, was die einzelnen Gouverneure gemacht haben. Irgendwie gab es dann wahrscheinlich regionale Lockdowns, aber was man da rauslesen kann, dass es jedenfalls deutlich weniger Isolationsmaßnahmen gab in Brasilien als in Argentinien und die Todesrate aber trotzdem geringer war. Ja, und in Peru eben haben wir auch eine extrem hohe Todesrate, aber obwohl es eben den Lockdown gab, von dem ich jetzt nicht genau weiß, ob er so streng war wie in Argentinien, aber ja, auch da sehen wir also, diese Regierungen tun alles, folgen den Ratschlägen der großen weisen Industrieländer und nehmen in Kauf, dass ihre Wirtschaft dadurch extrem Schaden nimmt, dass sie jetzt diese Lockdowns machen. Aber Menschenleben retten ist noch nicht mal klar, ob das dann überhaupt die Folge davon ist oder ob da noch andere Faktoren im Spiel sind, die wir noch gar nicht verstehen. Und das wäre auch normal bei so einem neuen Virus, dass man erstmal erforschen muss. Und nun, muss ich aber weiterlesen bei Agamben, sonst kann ich mir hier, sonst verstricke ich mir hier zu sehr im Klein-Klein. Die Fakten, ja, aber hier brauche ich wieder etwas Schwung, etwas philosophischen Impetus. Impetus, dieses wunderbare Wort, das so etwas ausdrückt wie Schwung oder Geist oder, kann ich nicht genau sagen. Impetu ist, glaube ich, auch ein spanisches Wort. Kapitel 8, 13. April 2020. Zitat von Thukydides, der Peloponnesische Krieg, Buch 2, 53. Das ist also ein Historiker der alten Griechen. Von dem Nietzsche übrigens auch sagt, dass er ihn als Liebsten liest und man muss bei ihm vor allem auch seine Hintergedanken im Blick haben, wie er die politischen Prozesse und die einzelnen Personen da in der Machtstellung beurteilt und das ist sehr scharfsinnig, schreibt Nietzsche, aber ich kenne jetzt Thukydides nicht selber vom Lesen her, aber hier lese ich sein Zitat vor. Auch sonst war die Pest für Athen der Anfang der Sittenlosigkeit. Sich im Voraus um ein edles Ziel abzumühen, war niemand bereit. Schien es ihm doch unsicher, ob er nicht, ehe er es erreicht hatte, schon ums Leben gekommen sei. Ja, der Anfang der Sittenlosigkeit, sagt er. Also ja klar, das ist, ja, können wir vielleicht mit Corona in Verbindung bringen, dass lieber hier nicht über die Sitten reden, das ist ja wirklich religiöse Gedanken. Was sollen die Sitten überhaupt sein? Die müssen wir halt erstmal herstellen durch eine kommunistische Revolution. Erst daraus kann die Kraft erwachsen, dass wir Menschen uns selber ein Sittengesetz geben. Aber jetzt so im Naturzustand, der Kapitalismus ist nun mal reine Natur, einfach das laufen lassen, wie es sich halt so rausbildet, so der brutale Lauf der Natur, wie wir Menschen dann miteinander umgehen, dass immer der Reichste seine Güter beschützen will und dazu auch in Kauf nimmt, Menschenleben zu opfern, mit aller Brutalität vorzugehen. Das ist also der Naturzustand des Kapitalismus. Aber Sittenhaftigkeit müsste man sich natürlich erstmal selber geben, dann durch ein revolutionäres Projekt. Und jetzt in diesem Zustand kann es keinen Sinn haben, davon zu reden, was sollen diese Sitten sein. Also offensichtlich ist es ein sittenfreies Zeitalter heute, natürlich auch schon vor Corona. Dieses Kapitel hier, also kann dann, glaube ich, das letzte zumindest von Agamben sein. Ich möchte mit denjenigen, die Lust dazu haben, eine Frage teilen, über die ich seit einem Monat unablässig nachdenke. Wie konnte es geschehen, dass ein ganzes Land im Angesicht einer Krankheit ethisch und politisch zusammenbrach, ohne dass man dies bemerkte? Die Worte, die ich gebrauche, um diese Frage zu formulieren, habe ich sorgsam gewählt. Das Maß für die Absage an die eigenen ethischen und politischen Prinzipien ist in der Tat sehr einfach zu finden. Es geht darum, sich zu fragen, wo ist die Grenze, jenseits deren man nicht bereit ist, auf diese grundlegenden Prinzipien zu verzichten. Ich denke, der Leser, der sich anschickt, über die folgenden Punkte nachzudenken, kann nicht anders als zuzustimmen, dass die Schwelle, welche die Menschlichkeit von der Barbarei trennt, überschritten wurde. Und zwar ohne, dass man dies bemerkt hätte oder indem man so tat, als würde man es nicht bemerken. Der erste und vielleicht schwerwiegendste Punkt betrifft die Körper der toten Personen. Wie konnten wir nur im Namen eines nicht näher zu bestimmenden Risikos hinnehmen, dass die uns lieben Menschen und überhaupt andere Menschen nicht nur einsam sterben mussten, sondern dass ihre Leichen verbrannt wurden, ohne bestattet zu werden? Dies ist in der Geschichte von der mythischen griechischen Königstochter Antigone bis heute nie geschehen. Antigone kenne ich nicht selber den Mythos, nur von Slavoj Žižek, der das immer wieder aufarbeitet, dass Antigone also auf der Forderung bestanden hat, ihren Bruder zu bestatten. Und der König wollte ihr das irgendwie verweigern, aber sie meinte, es gibt doch noch ein höheres Gesetz als das schriftliche Gesetz. Irgendwie gibt es doch auch noch ein Sittengesetz drüber und es muss einfach irgendwie, muss es doch möglich sein, dass sie hier als Schwester ihren Bruder bestatten darf. Dann zweiter Punkt. Wir Italiener haben bedenkenlos hingenommen, wiederum nur im Namen eines nicht näher zu bestimmenden Risikos, dass unsere Bewegungsfreiheit in einem Ausmaß eingeschränkt wurde, wie dies zuvor nie in unserem Land geschah, nicht einmal während der beiden Weltkriege. Die Ausgangssperre galt damals nur für bestimmte Stunden. Wir haben also hingenommen, im Namen eines nicht näher zu bestimmenden Risikos die Pflege unserer Freundschafts- und Liebesbeziehungen einzustellen, weil unser Nächster zu einer möglichen Ansteckungsquelle wurde. Dies konnte geschehen, und hier berühren wir die Wurzel des Phänomens, weil wir die Einheit unserer Lebenserfahrung, die immer zugleich körperlich und geistig ist, in eine bloß biologische Einheit einerseits und in ein affektives und kulturelles Leben andererseits aufgespalten haben. Ivan Illich hat gezeigt und David Cayley hat zuletzt daran erinnert, welche Verantwortung der modernen Medizin in dieser Spaltung zukommt. Sie scheint sich von selbst zu verstehen, in Wirklichkeit ist sie aber die größte aller Abstraktionen. Ich weiß, dass diese Abstraktion von der modernen Wissenschaft durch Wiederbelebungsapparate erreicht wurde, die einen Körper in einem Zustand des vegetativen Lebens zu erhalten vermögen. Aber wenn sich dieser Zustand, diese Bedingungen über die im eigenen räumlichen und zeitlichen Grenzen hinaus ausdehnt, wie man dies heute zu tun versucht, und wenn er zu einer Art Prinzip des sozialen Verhaltens wird, dann gerät man in Widersprüche, aus denen es keinen Ausweg gibt. Ich weiß, dass nun manche gleich antworten werden, beim derzeit geltenden Regime handle es sich um einen zeitlich begrenzten Zustand, nach dessen Ablaufen alles wieder sein werde wie zuvor. Es ist wirklich einmalig, dass man dies, wohl wieder besseres Wissen, dauernd wiederholt. Denn dieselben Behörden, die den Notstand ausgerufen haben, erinnern uns ständig daran, dass dieselben Weisungen auch nach dem Ende des Notstands zu befolgen seien und dass das Social Distancing, wie man es mit einem verräterischen Euphemismus nennt, das neue Organisationsprinzip der Gesellschaft darstelle und dass das, was man guten Glaubens oder wieder besseres Wissen zu ertragen akzeptiert hat, nicht rückgängig gemacht werden könne. Da ich an die Verantwortung von uns allen erinnert habe, komme ich hier nicht umhin, die noch wesentlichere Verantwortung derjenigen zu erwähnen, die die Aufgabe gehabt hätten, über die Würde des Menschen zu wachen. Vor allem die Kirche, die zudem indem sie sich zur Magd der Wissenschaft gemacht hat, der neuen Religion unserer Zeit, ihre wesentlichen Prinzipien radikal verleugnet. Die Kirche unter einem Papst Franziskus hat vergessen, dass Franziskus die Leprakranken umarmte. Sie hat vergessen, dass eines der Werke der Barmherzigkeit darin besteht, die Kranken zu besuchen. Sie hat vergessen, dass die Martyrien die Bereitschaft lehren, eher das Leben als den Glauben zu opfern. Und dass auf den Nächsten zu verzichten bedeutet, auf den Glauben zu verzichten. Eine andere Kategorie von Leuten, die ihren Aufgaben nicht mehr gerecht zu werden vermögen, sind die Juristen. Wir sind seit geraumer Zeit an den leichtfertigen Gebrauch von Notverordnungen gewöhnt, durch die sich die Exekutivgewalt de facto an die Stelle der Legislativgewalt setzt und damit jenes Prinzip der Gewaltenteilung aushebelt, das die Demokratie definiert. Doch in diesem Fall wurde jede Grenze überschritten und man hat den Eindruck, dass die Worte des Ministerpräsidenten und des Chefs des Zivilschutzes unmittelbare Gesetzeskraft haben, wie man dies einst von den Worten des Führers sagte. Es bleibt unverständlich, wie nach Ablauf der zeitlichen Gültigkeit der Notstandsverordnung die Einschränkungen der Freiheit wie angekündigt aufrechterhalten werden sollen. Mit welchen juristischen Mitteln? Mit einem ständigen Ausnahmezustand? Es ist die Aufgabe der Juristen, darüber zu wachen, dass die Regeln der Verfassung eingehalten werden, doch die Juristen schweigen. Quare silentis juristae in munere vestro? Warum schweigt ihr Juristen, wenn es um eure Aufgabe geht? Ich weiß, dass es immer Leute geben wird, die mir widersprechen und antworten werden, dass durchaus schwere Opfer seinem Namen moralischer Prinzipien dargebracht worden. Sie möchte ich daran erinnern, dass Adolf Eichmann offensichtlich in gutem Glauben nicht zu wiederholen aufhörte, dass er, was er getan hatte, aufgrund seines Gewissens getan habe, um dem zu genügen, was er für die Gebote der kantischen Moral hielt. Eine Norm, die besagt, dass man auf das Gute verzichten müsse, um das Gute zu retten, ist ebenso falsch wie die, welche verlangt, dass man auf die Freiheit verzichten müsste, um die Freiheit zu retten. Ja, sehr richtig hier, auch dieser Verweis auf Eichmann, dass, wenn man so argumentiert, ja, der Zweck heiligt die Mittel, wir mussten das jetzt halt machen im Namen von höheren moralischen Prinzipien, dann wird man zu Recht in eine Reihe gestellt mit diesen Nazi-Verbrechern, weil ja, auch da ist es eine schwere moralische Frage, wie kann man diejenigen überhaupt verurteilen? Adolf Eichmann, wenn er halt daran geglaubt hat, an diese Moral, dass das so richtig war und er ja auch in einer Gesellschaft gelebt hat, wo das so akzeptiert und gefördert wurde, dieser Blick auf bestimmte Menschengruppen, auf Juden oder Behinderte, dass man die so zu medizinischen Zwecken als Testvieh, als Testperson benutzen könnte. Und Eichmann war ja, glaube ich, dieser Arzt. Weiß ich jetzt nicht genau. Das war natürlich Mengele. Aber Eichmann war der Organisator des Holocaust, der die ganze Judenvernichtung so den Plan dazu ausgesonnen hat. Und der sich dann meines Wissens auch in Argentinien verstecken konnte. Das ist halt auch so ein Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte, das man mal langsam aufarbeiten konnte, sollte, dass sich da zehntausende Nazis in Argentinien und ganz Südamerika verstecken konnten. Und es so gebilligt war von der deutschen demokratischen Regierung, also nicht von der DDR, aber von der Regierung der BRD. Ja, dass Leute wie Eichmann sich da also einfach verstecken konnten. Und nicht nur das, sondern dass auch Vermögenswerte der Nazis exportiert wurden, in Sicherheit gebracht wurden, nach Argentinien vor allem, um sie dann in den 50er Jahren wieder zu repatriieren, nach Deutschland heimzuholen. Und damit dann das deutsche Wirtschaftswunder zu begründen. Das ist halt ein wichtiger Teil der deutschen Geschichte, den ich auch teilweise ein bisschen aufgearbeitet habe in meinem spanischen Podcast. Aber hier halten wir uns jetzt streng an dieses Thema der Gesundheit. Was ich hier schön fand im Text, war diese Abstraktion, von der auch schon in der Folge 47 die Rede war, da hatte ich ein bisschen wirr dieses Interview vorgelesen, weil ich da immer so einzelne Bruchstücke rausgenommen habe, das, ja, okay. Dieses Interview mit der griechischen Zeitschrift, da hatte Agamben auch schon genau diesen Punkt gemacht, dass wir also diese Abstraktion haben. Wir nehmen uns so wahr als aufgespalten in eine biologische und eine geistige Entität. Aber eigentlich sind wir doch eine Einheit. Und wieso sollte man sich so aufgespalten vorstellen. Einerseits das rein körperlich-biologische, andererseits das affektiv-kulturelle. Das ist nur eine Abstraktion, sagt Agamben, aber es zeigt sich in der Situation, wie mächtig sie ist und dass die Menschen wirklich daran glauben. Und was dieser Satz ist, finde ich, diesen Satz hier, ich weiß, dass diese Abstraktion von der modernen Wissenschaft durch Wiederbelebungsapparate erreicht wurde, die einen Körper in einem Zustand des vegetativen Lebens zu erhalten vermögen. Das ist also diese Frage, wenn jemand so im Koma auch noch so dahin vegetieren kann, ohne dass er wirklich bei geistigem Bewusstsein ist, aber biologisch ist er trotzdem noch am Leben. Deshalb hat man es da gesehen. Jetzt gibt es diese neue wissenschaftlich-medizinische Möglichkeit, einen Menschen so am Leben zu erhalten. Und deshalb zeigt sich an diesem Punkt die Kraft dieser Abstraktion, dass jetzt halt irgendwie nicht mehr zu leugnen war. Und sich auch jeder normal gesunde Mensch darüber Gedanken macht, ja okay, eigentlich, so könnte ich auch mal enden. Ich könnte auch hier an der Schwelle zwischen Tod und Leben verharren und ja, bin dann eigentlich immer schon so ein bisschen aufgespalten. Immer schon diese Frage, was ist eigentlich dieses Biologische und was ist eigentlich das kulturelle Leben. Kultur definiere ich einfach als alles, was wir der Natur abgewinnen können, wo wir irgendwelche Rituale, irgendwelche Gepflogenheiten aufbauen, um ja, das Leben so uns zu erleichtern, das Leben ein bisschen mit mehr Freude anzureichern. Das alles ist Kultur, auch der Kampf für den Kommunismus, schreibt Dietmar Dart, glaube ich, ist letzten Endes ein Kampf für die Kultur. Und auch Nietzsche schreibt, dass der Kampf für die Kultur das einzig Wichtige ist, das Einzige, was zählt. Auf lange Sicht geht es immer nur darum, neue Kunstwerke, neue Gedanken zu produzieren und ja, das Überleben der allermeisten in der Menschheit sollte man dagegen vielleicht sogar eher hinten anstellen, sondern was zählt sind wirklich diese Einzelnen, die immer wieder in der Lage sind, so Großartiges zu schaffen, egal auf welchem Feld, jetzt in der Politik, einzelne große Staatenlenker wie Stalin oder in der Wissenschaft oder Poesie. Ja, also es geht immer nur darum, Kultur, das, wie können wir dem was abgewinnen, dieser tierischen Natur, dass wir da irgendwie vielleicht nicht mehr so ausgeliefert sind den reinen Bedürfnissen, die uns da so zu schaffen machen und uns daran hindern, weiter aufzusteigen zu diesem geistigen Flug, wo wir doch eigentlich wissen, dass wir dazu berufen sind, in diese geistigen Höhen aufzusteigen. Aber wie soll man es machen, wenn man hier ständig niedergehalten wird von diesem Wirtschaftssystem, das einen dazu zwingt, sich täglich zu verkaufen, zu prostituieren auf dem Arbeitsmarkt und man erstmal daran denken muss, wie man das Überleben so sichert. Aber ganz sicher kann man da nicht sein im Kapitalismus. Es muss immer diese gewisse Anzahl an Arbeitslosen geben, damit den Arbeitern immer gewisse Angst eingeflößt wird vor der Arbeitslosigkeit. Und von dem her ist dann schwierig, sich im Kapitalismus überhaupt noch die Muße und die Ruhe zu nehmen, zu diesen geistigen Flügen überhaupt aufzusteigen. Sondern da sitzt einem wirklich immer schon die Angst im Nacken und macht das Ganze ein bisschen schwierig. Deshalb ist ja auch mein Ansatz für den Kommunismus zu kämpfen. Denn da können dann vielleicht sich spätere Generationen dann daran erfreuen. Wie Nietzsche meinte, das war so ein schönes Zitat. Das müsste ich doch hier haben. Naja, ist egal, kann ich so aus dem Gedächtnis zitieren, dass er meinte, ja gut, jeder Denker bisher, jeder große Neuerer, jeder Abenteurer und Schifffahrer des Geistes, der da so frei durch die Lüfte gesegelt ist, hat sich dann doch irgendwann ermüdet und hat sich einen Felsvorsprung gesucht, wo er sich niedersetzen konnte. Das ist bisher jedem so gegangen, aber warum sollte dich das als Neundenker jetzt so einschüchtern. Du solltest erstmal den Abgrund so unter dir sehen, dich da frei aufschwingen und weiterfliegen und nicht daran denken, dass auch du irgendwann ermüden wirst. Ja, das ist der natürlichste Prozess überhaupt, die Ermüdung. Und irgendwann wird es so sein, dass auch du dann dich niedersetzen wirst auf einen Felsvorsprung. Aber was liegt daran? Es wird andere geben, die dann weiterfliegen werden und die auch über diesen Felsvorsprung noch hinwegfliegen werden. Also so gesehen, mit Blick auf die gesamte Geschichte, auf die Zukunft der Menschheit, wird es Leute geben, die da weitergehen. Und deshalb ist es nicht schlimm, dass ein einzelner Denker, ein Philosoph, nicht zu einem definitiven Ergebnis kommen kann, sondern er gräbt halt in der Erde, die er so für fruchtbar hält, und irgendwann wird sich zeigen, was die nächsten Generationen an Denkern dann davon noch gebrauchen und für nützlich halten können. Aber irgendwann, das ist halt Nietzsches Gedanke des Übermenschen, irgendwann wird jemand kommen, der so weit fliegt, oder durch eine gemeinschaftliche Anstrengung vielleicht wird es dann so sein, dass schon eine neue Spezies erschaffen wird. Und da ist wichtig, das nicht mit dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen. Es geht eben nicht um eine biologische Verbesserung der Spezies, sondern um eine geistige, dass wir geistige, kulturelle Werke erschaffen und hinterlassen, damit sich die nächsten Generationen darin dann orientieren können. Und dadurch die Spezies verbessert wird, durch bessere Gedanken, aber nicht dadurch, dass man die Gene jetzt verbessert. Aber gut, jetzt das reicht dann also bei Agamben. Jetzt reicht es vielleicht wirklich mit diesem Buch. Jetzt müsste ich ja schon fast alle Kapitel durch haben. Und ihr habt euch vielleicht gedacht, da waren Wiederholungen drin, aber nein, das war, hat sich Agamben halt selber wiederholt, ja. Was er schon mal gesagt hat in anderen Kapiteln, aber ich glaube nicht, dass ich eins doppelt vorgelesen habe, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wie ich meinte. Jetzt fühle ich mich ein bisschen ermüdet, aber habe hier noch ein paar Punkte auf meiner Liste. Ja, aber die sind auch ganz schön polemisch. Ja, ich denke, das kann ich mir jetzt nicht mehr zumuten, weil hier geht es wirklich um die ganz, ganz psychologischen Untiefen der deutschen Seele. Also ja, hier habe ich mich versucht, an einem Charakterbild des Deutschen, das deutsche Gemüt einfach näher zu beleuchten. Und das ist natürlich ein schwieriges Feld, ein weites Feld, wie Theodor Fontane schreiben würde. Deshalb ja, muss ich dann vielleicht leider langsam zum Schluss kommen. Ein schönes Liedchen habe ich zum Schluss. Und genau, dann kann ich einen kleinen Punkt hier noch nennen. Diese Serie La Casa de Papel Money hieß auf Deutsch oder Englisch. Ja, merkwürdiger Name, merkwürdige Übersetzung. Aber La Casa de Papel, eine spanische Serie, das Haus des Geldes, ist eine hervorragende Serie, bei der jetzt die fünfte Staffel gestartet ist. Und diese Serie kann man sicher auch mal bei Handelsversicherung. Ich habe schon öfter gedacht, auch bei Serien wie House of Cards, wäre es angebracht, die mal in einem Podcast so aufzuarbeiten. Da weiß ich jetzt nicht, wie man das rechtlich machen könnte, wenn man da Clips spielen wollte. Aber da habe ich mir schon öfters gedacht, bei diesen Serien, anhand von diesen Serien, könnte man viel zeigen, könnte man viel verstehen. Gerade bei La Casa de Papel ist eine Serie, die sich gerade mit dem Kapitalismus und der Gerechtigkeit auseinandersetzt. Die Frage, ob die Räuber, die dort einbrechen in die Zentralbank, wirklich so moralisch falsch handeln, oder ob es nicht eigentlich, wie Bertolt Brecht sagt, das größere Verbrechen ist, eine Bank zu gründen. Was ist der Raub einer Bank gegen die Gründung einer Bank, schreibt Brecht. Wenn man eine Bank gründet, dann hat man so die Lizenz zum Gelddrucken, die Lizenz, Menschen so auszubeuten, den Kredite zu verleihen und wenn sie nicht zahlen können, sich ihre Häuser einzuverleiben. Also was ist das also für ein Verbrechen, das allein schon die Gründung einer Bank bedeutet? Dagegen ist ja wirklich dieses individuelle Verbrechen hier vernachlässigbar von dem Verbrecher, der in die Bank einbricht, sondern das systematische Verbrechen, das ist halt, was wir im Kapitalismus sehen, ein einziges System, das darauf optimiert ist, diese Verbrechen zu ermöglichen, Raubzüge, Menschen auszubeuten, Menschen in unwürdigen Arbeitsbedingungen schuften zu lassen und sich daran zu bereichern und gleichzeitig noch dieses Heer an Arbeitslosen aufrechtzuerhalten, die dann stigmatisiert werden und denen man im Notfall die Schuld an irgendwelchen gesellschaftlichen Krisen zuschieben kann, weil die anscheinend nicht willig sind zu arbeiten. Ja, das ist einfach organisierte Kriminalität, unser Wirtschaftssystem. Und worauf ich hier aber eingehen wollte, war eine besonders schöne Szene. Da gibt es also diesen Charakter Berlin, weil jeder der Einbrecher hat einen anderen Städtenamen: Tokio, Rio, Nairobi, Berlin. Berlin ist aber der Anführer, was sehr gut passt zur Situation der letzten Jahrzehnte der EU. Und Berlin hat einen Sohn und will den jetzt da auch mit reinziehen und sagt ihm: Ja, gut, ich könnte dich hier irgendwie gebrauchen als Hacker. Können Sie mir nicht helfen? Und als der Sohn das erste Mal mit dieser Idee konfrontiert wird, sagt er auch: Du bist ein Zyniker und dir ist mein Leben wohl nichts wert. Du gibst einen Scheiß drauf, ob ich dann sterbe bei so einem Raub. Und was bist du eigentlich für ein Vater? Aber dann antwortet Berlin halt genau mit dieser Dichotomie, diesem Widerspruch zwischen der reinen Länge des Lebens, das nackte Leben, und auf der anderen Seite der Inhalt des Lebens. Was, vielleicht, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber dieses Zitat war auch sehr schön, dass ein Leben mit Abenteuern vielleicht halt nur für einen Verbrecher möglich ist und er will, dass sein Sohn nicht stirbt, ohne gelebt zu haben. Also ja, er könnte dabei sterben bei so einem Raub. Das wäre tragisch, aber tragischer wäre es wirklich, dieses Leben weiterzuführen, also als Student, der so vorsichtig ist, so einen introvertierten Eindruck gemacht hat, dieser Sohn. Tragischer wäre es wirklich, so ein angepasstes Leben zu führen bis zum Tod und dann sich die Frage stellen zu müssen, ob man eigentlich überhaupt mal in einem Moment dieses Lebens wirklich das Gefühl hatte zu leben. Da sagt Berlin, das Wichtigere ist halt, dass du, bevor du stirbst, auch wirklich mal lebst. Und dass diese Chance mit dem Einbruch, dass man da etwas erlebt, etwas unglaublich Spannendes, Abenteuerliches. Ja. Und der Verbrecher, können wir auch mit Karl Marx sagen, den muss man ja auch nicht moralisch verurteilen, sondern er ist einfach Bestandteil dieses Systems. Marx meinte, dass man die Einflüsse des Verbrechens auf die Wirtschaft bis ins Detail nachweisen kann, dass ja also klar die Alarmanlagen, die gebaut werden, die fördern ja auch die Wirtschaft, die Mauern und die Schutzmaßnahmen. Alles fördert die Wirtschaft, als es schon mit einbringt, dass der Verbrecher da auch seine wichtige Arbeit tut. Auch der trägt dazu bei, dass die bestehenden Strukturen so erhalten bleiben. Und bis hin zu dem Professor, der dann sein Lehrbuch über Strafrecht schreibt, sagt Marx, bis dahin geht der Einfluss dieses Verbrechers auf die Gesellschaft. Also auch das Strafrecht wäre ja nicht nötig. Auch der Lehrstuhl dieses Professors wäre überflüssig, wenn es keine Verbrechen mehr geben würde. Daher ist ein Zusammenhang. Man kann den Verbrecher da gar nicht subtrahieren aus der Gesellschaft und so tun, als wäre der irgendwie ein böses Element. Und ja, aber wenn ich jetzt das gesagt habe, dann muss ich jetzt eigentlich ein Zitat von Nietzsche wirklich vorlesen. Das war sehr interessant und ich habe es nicht ganz verstanden, aber vielleicht jetzt kann ich es hier besser verstehen durchs Vorlesen. Aus Morgenröte, Kapitel 202. Zur Pflege der Gesundheit. Man hat kaum angefangen, über die Physiologie der Verbrecher nachzudenken. Und doch steht man schon vor der unabweislichen Einsicht, dass zwischen Verbrechern und Geisteskranken kein wesentlicher Unterschied besteht. Vorausgesetzt, dass man glaubt, die übliche moralische Denkweise sei die Denkweise der geistigen Gesundheit. Kein Glaube aber wird jetzt so gut noch geglaubt wie dieser, und so scheue man sich nicht, seine Konsequenz zu ziehen und den Verbrecher wie einen Geisteskranken zu behandeln. Vor allem nicht mit hochmütiger Barmherzigkeit, sondern mit ärztlicher Klugheit, ärztlichem guten Willen. Es tut ihm Luftwechsel, andere Gesellschaft, zeitweiliges Verschwinden, vielleicht Alleinsein und eine neue Beschäftigung Not. Gut, vielleicht findet er es selber in seinem Vorteil, eine Zeit hindurch in einem Gewahrsam zu leben, um so Schutz gegen sich selber und einen lästigen, tyrannischen Trieb zu finden. Gut, man soll ihm die Möglichkeit und die Mittel des Geheiltwerdens, der Ausrottung, Umbildung, Sublimierung jenes Triebes ganz klar vorlegen, auch im schlimmsten Falle die Unwahrscheinlichkeit desselben. Man soll dem unheilbaren Verbrecher, der sich selber zum Gräuel geworden ist, die Gelegenheit zum Selbstmord anbieten. Dies als äußerstes Mittel der Erleichterung vorbehalten. Soll man nichts verabsäumen, um vor allem dem Verbrecher den guten Mut und die Freiheit des Gemütes wiederzugeben. Man soll Gewissensbisse wie eine Sache der Unreinlichkeit ihm von der Seele wischen und ihm Fingerzeige geben, wie er den Schaden, welchen er vielleicht an dem einen geübt, durch eine Wohltat am anderen, ja vielleicht an der Gesamtheit ausgleichen und überbieten könne. Alles in äußerster Schonung und namentlich in Anonymität oder unter neuen Namen und mit häufigerem Ortswechsel, damit die Unbescholtenheit des Rufes und sein künftiges Leben so wenig wie möglich dabei Gefahr laufe. Jetzt zwar will immer noch der, welchem ein Schaden zugefügt ist, ganz abgesehen davon, wie dieser Schaden etwa gut zu machen ist, seine Rache haben und wendet sich ihrethalben an die Gerichte. Und dies hält einstweilen unsere abscheulichen Strafordnungen noch aufrecht, samt ihrer Krämerwaage und dem Aufwiegen wollen der Schuld durch die Strafe. Aber dürfen wir nicht hierüber hinauskommen können? Wie erleichtert wäre das allgemeine Gefühl des Lebens, wenn man mit dem Glauben an die Schuld auch vom alten Instinkt der Rache sich losmachte und es selbst als eine feine Klugheit der Glücklichen betrachtete, mit dem Christentum den Segen über seine Feinde zu sprechen und denen wohlzutun, die uns beleidigt haben. Schaffen wir den Begriff der Sünde aus der Welt und schicken wir ihm den Begriff der Strafe bald hintendrein. Mögen diese verbannten Unholde irgendwo anders fürderhin als unter Menschen leben, wenn sie durchaus leben wollen und nicht am eigenen Ekel zugrunde gehen. Inzwischen erwäge man, dass die Einbuße, welche die Gesellschaft und die Einzelnen durch die Verbrecher erleiden, der Einbuße ganz gleichartig ist, welche sie von den Kranken erleiden. Die Kranken verbreiten Sorge, Missmut produzieren nicht, zehren den Ertrag anderer auf, brauchen Wärter, Ärzte, Unterhaltung und leben von der Zeit und den Kräften der Gesunden. Trotzdem würde man jetzt den als unmenschlich bezeichnen, welcher dafür an den Kranken Rache nehmen wollte. Ehedem freilich tat man dies in rohen Zuständen der Kultur und jetzt noch bei manchen wilden Völkern, wird der Kranke in der Tat als Verbrecher behandelt, als die Gefahr der Gemeinde und als Wohnsitz irgendeines dämonischen Wesens, welches sich ihm infolge einer Schuld einverleibt. Da heißt es, jeder Kranke ist ein Schuldiger. Und wir, sollten wir noch nicht reif für die entgegengesetzte Anschauung sein? Sollten wir noch nicht sagen dürfen, jeder Schuldige ist ein Kranker? Nein, die Stunde dafür ist noch nicht gekommen. Noch fehlen vor allem die Ärzte, für welche das, was wir bisher praktische Moral nannten, sich in ein Stück ihrer Heilkunst und Heilwissenschaft umgewandelt haben muss. Noch fehlt allgemein jenes hungrige Interesse an diesen Dingen, das vielleicht einmal dem Sturm und Drang jener alten religiösen Erregung nicht unähnlich erscheinen wird. Noch sind die Kirchen nicht im Besitz der Pfleger der Gesundheit. Noch gehört die Lehre von dem Leibe und von der Diät nicht zu den Verpflichtungen aller niederen und höheren Schulen. Noch gibt es keine stillen Vereine solcher, welche sich untereinander verpflichtet haben, auf die Hilfe der Gerichte und auf Strafe und Rache an ihren Übeltätern zu verzichten. Noch hat kein Denker den Mut gehabt, die Gesundheit einer Gesellschaft und der Einzelnen danach zu bemessen, wie viel Parasiten sie ertragen kann. Und noch fand sich kein Staatengründer, welcher die Pflugschar im Geiste jener freigebigen und mildherzigen Rede führte. Willst du das Land bauen, so baue mit dem Pfluge. Da genießt dein der Vogel und der Wolf, der hinter deinem Pfluge geht. Es genießt dein alle Kreatur. Also wenn man einen Staat gründet, dann werden davon viele andere profitieren. Und das muss ja nicht schlimm sein, wenn sich da auch Parasiten davon nähern. Je mehr man davon ertragen kann, desto gesünder ist eigentlich der Staat. Was er also meint, ist, man sollte den Verbrecher mit dem geistig Kranken gleichsetzen. Und es ist ja völlig logisch, was er da ausführt, wenn es halt die herrschende Meinung ist, so wie auch heute immer noch, man glaubt, die übliche moralische Denkweise sei die Denkweise der geistigen Gesundheit. Ja, also wenn ich jetzt zum Verschwörungstheoretiker wäre, da wäre halt schon, das wäre wahrscheinlich das eigentliche Problem, das viele Leute damit haben, sich auf verschwörungstheoretisches Denken einzulassen, dass man dann denkt, da komme ich in den Bereich der geistigen Krankheit. Und ja, okay, das ist die herrschende Meinung. Wenn das also die Gleichsetzung ist, dann müssen wir eigentlich, wie Nietzsche ausführt, auch die Verbrecher als Kranke behandeln. Denn die halten sich ja nicht an das moralische Gesetz, an die Vorgaben. Und das will ich auf jeden Fall unterstützen, weil ich habe es noch nie so verstanden, das ganze System mit dem mit der Bestrafung und so weiter. Wie kommt man dazu, so hochmütig zu sein, einem anderen zu sagen, du hast hier falsch gehandelt, du hast hier eine Schuld auf dich geladen? Ja, das ist einfach völliger Quatsch aus meiner Sicht. Jemand anderes das zu sagen, wo man nicht wissen kann, in welcher Lebenssituation hat sich der befunden zu dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt der Tat, was spielt da genau eine Rolle? Und man muss es ja auch nicht so genau wissen. Also was interessiert mich, dass das... Da ist halt irgendwas passiert und jetzt muss man einen Weg finden, damit umzugehen. Vielleicht, ja, wenn wie bei einem Mörder dann das Risiko besteht, er würde das wieder tun, muss man ihn halt einsperren, aber nicht aus einer moralischen Perspektive heraus, nicht aus einem moralischen Kalkül heraus, sondern wirklich viel eher mit dieser medizinischen Brille, dass wir den Verbrecher auch heilen wollen eigentlich und dem sagen wollen, ja, okay, du brauchst ja auch Schutz vor dir selber. Du hast in dir einen tyrannischen Trieb und wir müssen dich schützen. Wir müssen dir eine Zeit geben, vielleicht ein Gefängnis, das tut dir auch ganz gut. Aber ganz klar ist, den Selbstmord kann man ihm auch anbieten. Das ist wichtig dann zu sagen, okay, wenn es so schlimm um dich steht und du das auch nicht mehr erträgst, dich selber und die Belastung, die du für deine Mitwelt bist, dann kannst du dich auch selbst umbringen. Aber wenn du das ablehnst, okay, dann muss man wirklich hier mit äußerster Gelassenheit und Nachsicht vorgehen, dass man also ihm die Gewissensbisse ausredet und sagt, nein, denk jetzt nicht mehr an deine schlechte Tat. Das ist die Vergangenheit, das bringt nichts, daran zu denken. Du hast hier tausende Möglichkeiten, diese Tat aufzuwiegen durch eine gute Tat. Schau mal, was könntest du da machen? An einem anderen das ausgleichen? Klar, derjenige ist jetzt vielleicht schon geschädigt, aber du kannst ja einem anderen was Gutes tun oder der gesamten Gesellschaft was Gutes tun. Und ja, das sind so viele Möglichkeiten, deshalb sind die Gewissensbisse da wirklich das Unreinlichste, was es gibt, weil das würde ja davon abhalten, da wieder was Produktives zu tun und jetzt aus diesem Verbrecherleben herauszufinden. Ja, und unsere Gerichte rechnen halt so mit der Rache, mit der Strafe, das ist halt so dieses Denken, das einfach nur abstoßend ist. Schaffen wir den Begriff der Sünde aus der Welt? Ja, das ist klar. Die Strafe auch noch, das war halt mein Punkt, den ich damals so ausgearbeitet hatte, als ich mit diesem konservativen Freund, den ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, in einem kurzen Urlaub war in Köln. Und da waren wir spazieren am Rhein. Und da hatte ich das nur überlegt. Wie gesagt, sind die Diskussionen mit ihm halt immer so inspirierend. Aber da war auch klar, dass er diesen Punkt nicht verstehen konnte. Ja, nicht verstehen wollte. das halt, was ich ihm vorwerfe, sich nicht da hineinversetzen zu wollen, gar nicht interessiert zu sein an meinen politischen Überlegungen, da ist dann halt der Punkt erreicht, wo die Freundschaft und sich auch überlegen muss, ob dann die Freundschaft nicht vielleicht eher in eine Feindschaft umgewandelt werden sollte. Wie Nietzsche meint, ja, lieber ein Feind aus ganzem Holz als eine gekittete Freundschaft irgendwie so. Ja, aber hier, damals dachte ich das, also bei diesem Spaziergang, dieser Diskussion, dachte ich darüber nach, über die Sinnhaftigkeit dieses Strafsystems, was soll dafür die Rechtfertigung sein, dass man sagt, wir stecken jetzt hier jemand ins Gefängnis, das kann aus meiner Sicht keine moralische Rechtfertigung haben, sondern nur diese Verhinderung, diese Vorsorge halt, dass man sagt, wir müssen es für die Zukunft verhindern, dass der wieder zur Gefahr wird. Ja, okay, das ist richtig, aber dazu brauchen wir auch den Begriff der Strafe nicht, sondern einfach sagen, wir müssen hier die Gesellschaft und ihn selbst auch vor sich selbst schützen, aber es soll jetzt hier nicht um eine Strafe gehen, dass jemand für eine gewisse Tat bestraft würde. Ja, weil mir würde das auch wieder so einen hohen Druck auferlegen, wenn ich dieses moralische Gesetz anerkennen würde und sagen würde, ja, aber so ist es nun mal, dann würde ich mich auch immer fragen, aber wo übertrete ich denn das Gesetz? Ja, was mache ich denn? Bin ich hier auch schon Verbrecher? Und sollte nicht eigentlich mal eine Strafe kommen? Hätte ich nicht eigentlich schon längst eine Strafe verdient? Das halt dieses Denken, das dann in so ein Denken wie bei Kafka führt, der diese Angst hat vor diesem großen Machtstrukturen, dass man da in ein Räderwerk der Justiz gerät und so eine diffuse Schuld auf einem lastet, die aber von allen Ecken auf einen eindringt, die nicht näher quantifizierbar ist, die nicht genau anzugeben ist, aber die einen auf jeden Fall wie eine Krankheit befällt und wie ein Parasit in einem nistet. Das ist halt das, wo es hinführt, wenn man dieses moralische Gesetz akzeptiert. Ja, das ist meine Überlegung. Und was Nietzsche ja aber am Schluss schreibt, habe ich nicht ganz verstanden. Sollten wir noch nicht sagen dürfen, jeder Schuldige ist ein Kranker? Ja, jeder, der sich selbst für schuldig hält, ja, so kann man es, glaube ich, lesen. So wie ich mich oft für schuldig, einfach schuldig fühle, dann ist vielleicht ein Anzeichen von Krankheit, weil dieses Gefühl einfach so eine Fiktion ist, die sich einem bemächtigt. Und ja, da sitzt man vielleicht einer Wahnvorstellung dann auf, wenn man wirklich daran glaubt, schuldig zu sein. Oder überhaupt schuldig werden zu können durch irgendwas, was man macht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Auch beim Nationalsozialismus ein wichtiger Punkt, dass nicht Einzelne wie Hitler daran schuld waren, was passiert ist, sondern dass es die Systeme sind, die Ideologien, die sich da ergeben, die historische Situation und ja, das generelle System des Kapitalismus und der Demokratie damals in der Weimarer Republik trägt halt auch dazu bei, wie wir eigentlich schon seit langem wissen, dass immer wieder diese Wirtschaftskrisen entstehen, die Millionen Leute so in Elend, Perspektivlosigkeit stürzen und die dann den Faschismus begünstigen. Das ist diese grundlegende Schuld der historischen Zusammenhänge. Ja, das ist schuldig, dieses demokratische System, würde ich sagen, ist ja auch teilweise schuldig geworden in den 20ern. Und einzelne Menschen können aber eigentlich nicht schuldig sein. Gut, dann kann ich das hier dabei bewenden lassen. Auch wenn ich heute schon wieder so ein bisschen größenwahnsinnig mich gefühlt habe und wieder dachte, es ist mal Zeit, wieder einen 4-Stunden-Podcast aufzunehmen. Aber nein, bleiben wir hier gemäßigt, maßvoll und ja, nehmen Rücksicht auf meine Gesundheit. die Nachhaltigkeit, nicht, dass ich heute alles so raushaue und dann morgen gar nichts mehr machen könnte, für eine Woche gar keine Podcasts mehr machen könnte, nee, da muss man gut wirtschaften mit seinen Kräften, klar. Jetzt spiele ich deshalb dieses Lied von Eminem, weil das zum Ausdruck bringt, wie ich ja auch immer weiter mache, Till I Collapse heißt es, und ich meinte ja, dass dieses Sprechen hier für mich die größte Gesundheit darstellt. Den größten Willen zur Gesundheit. Das also nun mal Eminem, wie er da singt, auch immer weitermachen wird, bis er kollabiert. Und ja, er einfach nicht anders kann, einfach immer weiter rappen muss. Und so geht es mir hier auch, dass ich noch nicht mal so eine klare Position zu Corona hatte, aber einfach dieses Gefühl hatte, mich da äußern zu müssen, jetzt als Produzent, als Medienproduzent hier in der Verantwortung zu stehen. Ja, einfach auch dem Publikum was zu bieten, einfach auch ein bisschen Abwechslung zu bieten gegenüber dem, was sonst so stattfindet in anderen Medien. Ja, dass diese Verantwortung und dieses, das aber natürlich nur sekundär, die Verantwortung für die anderen. Erstmal geht es ja um mich selbst. Das kommt hier zum Ausdruck bei Eminem, wie viel Kraft ihm das gibt. Und dass er das also, dass ihm das also auch wichtiger ist als das nackte Leben, selbst wenn er seine Gesundheit gefährdet und er nah am Zusammenbruch ist, wird er immer noch weitermachen damit. Gut. Dann bedanke ich mich wieder mal für euer Zuhören, auch wenn ihr mich vielleicht nicht verstanden habt oder verstehen konntet, weil, wie gesagt, Kommunikation ja nur in der Liebe möglich ist. Aber gut, ich verbiete euch ja auch nicht, euch zu verlieben, hatte ich, glaube schon mal gesagt. Und wenn nicht, sage ich es einfach jetzt, ja. Auch wenn es natürlich mit der Liebe manchmal Komplikationen gibt, ist es doch besser zu lieben, als nicht zu lieben. Und insofern möchte ich euch das auch nicht vorenthalten oder verbieten, mich zu lieben oder mich so zu verstehen zu wollen, wie noch niemand, nicht mal ich selbst mich verstanden habe. Aber ja, jetzt im Moment bin ich halt in einer Beziehung und bin da so glücklich, wie man halt da so verliebt ist. Dann verabschiede ich mich von Tischlein Deck dich Nummer 49.
Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high. I'ma rip this. shit till my bone color, till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high head out, I'ma rip this shit till my bone color.
Music is like magic, there's a certain feeling you get when you reel and you speak, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can, and when you run is over, just admit when it's in its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jay, Corrupt, Nas, and Vimy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me, you hate it, but you know respect you got.
Till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high turn high, I'ma rip this shit, till my bone color, till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high turn high, I'ma rip this shit, till my bone color.
Soon as the verse starts, I eat it at MC's heart. What is he thinking? I'm not to go against me smart, and it's absurd. I probably never get the props I feel I ever deserve, but I'll never be served. My spot is forever reserved. If I ever leave Earth, that would be the death of me first. Cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse. That's why I'm clever when I put together every verse. My thoughts are sporadic. I act like I'm an addict. I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Havis. But I don't wanna go forth and back in constant battles. The fact is I would rather sit back and bomb some rappers. So this is like a full-blown attack. I'm launching at him. The track is on some battle.
Till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high turn high, I'ma rip this shit, till my bone color, till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth.